Halleluja, wir fangen an. Alle frisch und munter nach diesem guten Regen. Unsere Schwester hat gesagt, wir sind im Regen reingekommen. Da wächst man. Bei diesem guten Regen wächst man. Wie der Regen im Frühling. Das Wasser steigt. Halleluja. Wir wollen Gott loben und preisen. Was haben wir denn für ein Lied? Alles in der Hand. Seit der Auferstehung Jesu ist der Herr der König, der Herr der Herren. Er ist die Majestät, die höchste Autorität. Und er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Vater, wir preisen Jesus, der alle Macht hat. Das Reich Gottes ist gekommen. Das Reich Gottes ist mitten unter uns, auch heute Morgen, Herr. Und ich danke dir für deine heilige Gegenwart. Gott ist hier. Halleluja. Sagt, lass uns weiter Gott loben und preisen. Deine. Überall da, wo noch nicht das Reich Gottes ist, soll hinkommen. Heute Morgen hat Betty Bargel mich angerufen, wir sollten für sie auch beten. Sie muss ihren Urlaub abbrechen. Sie muss am Montag hier zum Arzt extra behandelt werden. Wir möchten an all die denken, wo das Reich Gottes noch nicht so sichtbar, noch nicht so fühlbar, noch nicht so erlebbar ist. Einfach, Gott, wir preisen dich, dass dein Reich Gottes kommt. Auch jetzt zu Betty und zu all den Kranken, die irgendwo krank zu Hause liegen. Wir freuen uns auch ganz besonders, dass Horst wieder da ist. Halleluja. Auch mit einem halben Magen oder gar keinem Magen, aber du bist da. Halleluja. Gott segne dich. Und ich muss vorstellen, doch vor 4 Wochen war er im Krankenhaus an der Intensivstation, an den Schläucher angeschlossen und heute fährt er Auto. Halleluja. Gott möge dich segnen. Das Reich Gottes ist da. Wir nehmen Gott bei Wort und wir vertrauen dem Herrn, dass er der treue Vater ist über alles, was Kinder heißt auf Erden. Herr, ich segne dein Volk und ich segne deine Gemeinde, Herr. Und ich segne deine Sache, dein Werk gedeiht, dein Werk entwickelt sich. Und wir sehen schon Lichtblicke des Reiches Gottes. Das Morgenrot glüht am Horizont. Halleluja, das Reich kommt. Lass uns weiter singen. Ich möchte noch mehr Grund haben zum Danken. Zum Loben, zum Preisen. Du bist ein guter Vater. Halleluja. Deine Liebe hat für dich alles gegeben. Hätte die ganze Welt für dich geopfert. Kannst du dir das vorstellen? Nur um dich zu erlösen, mich zu erlösen. Und wir haben Grund, Gott zu danken heute Morgen. Ihn zu preisen. Bevor wir weiter singen, möchte ich Gelegenheit geben, vielleicht ist jemand da, der einfach ein Zeugnis hat, ein Dankeschön hat, ein Lob hat, eine Laudatio auf den Herrn, eine Lobrede auf unseren mächtigen Gott und Heiland. Alle Ehre gebührt ihm. Halleluja.
Ich war ja vor 8 Wochen im Herzklinikum und ja, da wurde was getan, was Ärzte tun können. Und da kam der Chefarzt und sagte, einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker, einmal, wie heißt das Medikament? Narkomar, immer Narkomar, das im Herz dann blutflüssig macht, damit da kein Gerinnsel sein kann. Und jetzt sind 8 Wochen um. Und in dem Schlusssatz, den er mitgab, stand drin, es ist so ein gesunder Zustand, dass man nach 8 Wochen dieses Makomar absetzen kann. Und ich sage, unser Herr ist der Chefarzt. Ich habe immer daran geglaubt, dass ich das mit der Kraft Jesu wieder sprechen werde. Er wird es wieder sprechen. Und ich werde es dem Chefarzt schreiben.
Halleluja. Praise Gott. Danke.
Also ich will jetzt 2 Sachen sagen. Einmal ein Gebet, was ich auswendig kann. Und einmal will ich Gott für alles Gute danken. Und das Gebet geht so. Alle guten Gaben, alles was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen. Amen. Dankeschön. Und wir sind froh, dass unser Bruder wieder zum Gefecht wieder da ist. Der war auch im Krankenhaus, ganz spontan und unerwartet und die Ärzte wussten nicht, was los mit dir ist. Aber der Herr Jesus ist dein Arzt.
Ja, also da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für alle Gebete und dazu möchte ich sagen, die Ärzte haben nun endlich rausgefunden, was ich habe, aber ich nehme halt diese Knoten, die ich in meiner Brust habe, nicht an in der Lunge und ich denke mal, der Herr heilt. Amen.
Wir beten, lieber Heiland, du bist der große Chefarzt und du hast alles unter Kontrolle. Und wir haben gehört vorhin im letzten Zeugnis, Herr, du tust Wunder. Nach 8 Wochen, 8 Jahren, egal was, Herr Jesus, und du wirst diese Wunder an meinem Bruder vollbringen. Er dient dir und wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn im Gefecht. Amen. Gott segne dich. Jetzt kommt, wir dürfen Platz nehmen. Lass uns Platz nehmen. Ich freue mich so riesig. Weißt du, dass mein Bruder lebt? Und das sieht doch gut aus, oder nicht? Amen.
Ja, ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken, dass Jesus mich geheilt hat. Euch danken für euer Gebet. Es hat ganz große Kraft gegeben, denn ich wäre nicht operiert worden, wenn der Krebs nicht vorher geschrumpft wäre. Und das war für die Ärzte ein Wunder. Dass nein, überhaupt nicht. Das ist alles zurückgegangen. Alles zurückgegangen, auch der Tumor ist zurückgegangen. Nur aus sicherheitshalber haben sie aber den Magen und die Galle rausgenommen. Und ich habe alles vertragen. Mir ist so, als wenn ich noch den Magen habe, bloß dass ich immer ein bisschen weniger essen kann und so weiter alles. Aber ich muss sagen, die Ärzte selbst, die ganzen Operationsärzte sind ja mehrere, 4, 5, die da gekommen sind, die haben bloß immer gesagt, ein Wunder, ohne zu übertreiben. Ich habe das richtig gespürt, wie viel Unterstützung gehabt habe jetzt hier im Bett gelegen oder Intensivstation. Man hat gespürt, das Beten. Weißt du, wie warm das immer durch meinen Körper morgens durchging? Da dachte ich, Johannes, jetzt. Und heute früh genauso 6:10. Da war es wunderbar, durch den ganzen Körper. Ja, so kommt das Beten an und so weiter. Und vor allem die Ärzte, die waren vollkommen verändert.
Und eine ganze Umgebung. Er war überall, wo er hinkam im Krankenhaus, ein Lichtstrahl. Immer ein Segen. Und das war so schön, dass das immer. Und du kamst immer mit den richtigen Leuten zusammen.
Ja, stimmt. Und in der letzten Zeit, jetzt in den letzten 14 Tagen, bin ich 5-mal umgelegt worden. Und wir haben dann beide zusammen dann die Familie kennengelernt und so weiter. Sie hat alle Unterlagen von uns bekommen. Und die beiden Töchter, also das kannst du ja erzählen, ja. Also ich möchte sagen, ich kann nur sagen, danke, danke, danke. Denn der Arzt hat vorher gesagt, bevor ich einlief, also wenn ich einlief, dann sagte er, Herr Ramisch, das tut mir ja leid, dass er sie so früh trifft schon und so. Und ich habe es aber nicht angenommen, weil ich wusste, die Gemeinde steht hinter mir. Und dann sagt er, ja, wir werden versuchen, das möglich noch zu machen, aber wir müssen mit allem rechnen. Und dann geht es aufwärts. Amen. Aufwärts. Und sagen immer, danke, danke, danke.
Wir singen diesen Chorus. Danke, danke, Jesus. Wir haben keinen Text, aber wir sagen Dank. Das gilt für hier und hier und hier und wahrscheinlich für die anderen auch noch. Danke, danke, Jesus. Wir stehen nochmals auf. Danke, danke. Dir dein Leben verlängert. Dir noch mehr, noch eine ganze Generation geschenkt. Amen. Und jetzt darfst du noch Zeugnis geben.
Ja.
Also, wir nehmen noch Platz.
Also ich muss dazu sagen, meine Waffe war immer die Bibel, das Vaterunser und Psalm 23. Na, ich habe mir wirklich beim Ronny in einer katholischen Kirche, wollte ich mir eine Bibel ausleihen, weil ich meine vergessen hatte. Und eine Schwester, die hat mir ihr Neues Testament gegeben und da ging es mir gleich besser. Ja, und überall, wo der Horst drin lag, diese Familie, mit dem wir zusammengekommen sind, Adressen geben vom Leopoldplatz. Und zuletzt war er mit einem Türken zusammen, also ein richtiges Walross, ich sag das mal so. Er war einfach unleidlich, ne? Und er hat sich so verändert, wie wir rausgegangen sind, sind die Tränen geflossen, wie Horst entlassen wurde. Er hat ihm die Hand geküsst und die Schwestern, auch Herr Ramisch, also die Ärzte sind verändert worden. Es war
Preis dem Herrn.
Preis dem Herrn. Und du kannst wirklich sagen, ohne Jesus geht nichts. Und der Horst ist nach dem zweiten Tag, wie er zu Hause war, Auto gefahren. Er ist mit mir rausgefahren. Er hat abgelehnt, damit er nicht zur Reha geht. Wir haben ein Reha, hat er gesagt, zu Hause. Und ihr habt gar keine Ahnung. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was unterwegs passiert ist. Also wir können wirklich auf die Knie liegen. Einfach nur danke, Jesus, danke, danke, Herr Jesus, dass du bei uns bist. Auch die ganze Familie, meine Schwester soll ich dich schön grüßen. Es passiert so viel, die war ja hier vorne bei euch und grüßte Johannes und grüßte alle. Und nein, 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 ich habe keine Ahnung, durch was für ein Tal das durchging, wie viele Schläuche auf der Intensivstation hieß es, es ist ein Starpatient. Ja? Und das heißt schon was. Und die Ärzte haben dann immer geschmunzelt und haben gesagt, eine ganz besondere Heilung. Es hat keiner ausgesprochen. Du konntest ja auch nicht mit jedem so reden. Aber die Dinge sind so verändert worden. Mädchen, die ein Schokoladenmädchen, sag ich mal immer, die wird wahrscheinlich mit in die Ehe gekommen sein bei einem, weiß ich das nicht, die wollen alle herkommen jedenfalls und betet für uns und das ist so schön, was ihr erzählt, die konnten gar nicht genug hören. DDR und alles, die arbeiten im Krankenhaus, ihr Praktikum, die eine will Ärztin machen, aber es geht alles nur über Jesus. Die sind im Kirchenchor mit, also wir haben Dinge erlebt, da könntet ihr so ein Buch schreiben von.
Das kommt noch, das kommt noch, das Buch kommt noch. Wir sind noch nicht fertig.
Und Johannes auch draußen, so viel auf die Beine gestellt. Der Nachbar, meine Hacke ging kaputt. Natürlich war alles schon hoch. Der hat mir gesagt, du Lilo, eine alte DDR-Hacke, hat mir so einen tollen Stiel dran gemacht. Hat er gesagt, jetzt brauchst du bloß sagen, wo du lang musst. Die hackt von alleine. Ja. Und es ist wirklich schön draußen aus. So Berge von Vergissmeinnicht, die ich jetzt ausgerissen habe. Also und das geht alles nur durch Jesus.
Und das ist eine Gnade. Man sieht also, er hat gleich im Garten gearbeitet. Weißt du, Krankenhaus und gleich Therapie. Das ist die beste Therapie. Garten und die Natur ist die beste Therapie.
Damit er nicht helfen durfte, dass er nicht Gras mäht, weißt du?
Okay. Praise Gott. Du siehst, wenn man mit Gott erlebt, Reich Gottes ist praktisch. In kleinem Format, irgendwo zu Hause, da passiert Reich Gottes. Ach komm, bist du in der Mitte, ich sei doch so in der Ecke.
Ja, ich möchte Gott danken, die Ehre geben, dass Gott Gebete erhört. Und ich möchte euch auch gleichzeitig ermutigen, wenn ihr irgendwas habt, dran zu bleiben. Mein Zeugnis ist, dass Gott mich mit meinem Sohn wieder zusammengeführt hat. Und das war so eine wundervolle, liebevolle, sanfte Begegnung, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Dafür möchte ich Gott danken.
Gott bringt Familie zusammen, das ist schön. Was ist bei dir passiert?
Ich möchte Gott auch alle Ehre geben. Meine ältere Tochter, die früher gar nicht so den Namen Gott oder Jesus erwähnt haben wollte, vorige Woche Montag hatte sie eine Prellung am Fuß. Und es war so schlimm, dass sie wirklich Krücken brauchte, um zu laufen. Sie war auch beim Arzt und der Arzt hat gesagt, es dauert ganz lange. Und ich sage, Kathi, leg mal deine Hand auf die Stelle, ich bete für dich. Ich habe selber gar nicht so richtig geglaubt, dass was passiert, aber ich habe für sie gebetet. 2 Tage später rief sie mich an. Mutti, am nächsten Tag konnte ich die Krücken beiseite packen, mir geht schon so gut, ich kann wieder laufen. Ich sage, siehst du, es gibt einen Gott. Ja, langsam glaube ich es auch, sagt sie. Ich danke Gott dafür.
Amen. Leute, wir müssen langsam anfangen zu glauben. Wir singen weiter und bringen unser Opfer nach vorne. Gott möge alle Geber segnen. Wir beten über die Gaben und preisen Gott, dass er uns reich beschenkt. Herr, du siehst im Praktischen, im Alltag, um alle praktischen Dinge, ob Gesundheit ist, ob es Arbeit ist, ob Familie ist, egal, wir haben so viel Grund zu danken, Herr. Für alle diese Kleinigkeiten, die wir erleben, das ist für uns, Herr, Sensation. Das ist sensationell, was du tust. Du hörst Gebete. Halleluja. Und du möchtest auch jetzt unsere Finanzen segnen. Wir bringen es in deine Hände. Herr, du weißt, wo manche Geschwister sind und wo sie stehen und was ihre Nöte sind. Herr, du versorgst die Deinen. Halleluja. Und du wirst sie nicht umkommen lassen. Niemand wirst du umkommen lassen, Herr. Du sorgst für die Armen. Du sorgst für die Witwen. Du sorgst für die Waisen, Herr. Du sorgst für die Einsamen. Herr, und du bist der große Versorger deines Volkes und deiner Kinder. Amen. Dein Reich kommt mit Macht. Dein Reich ist angebrochen, dein Reich ist mitten unter uns. Halleluja, halleluja. Wir loben und preisen den König dieses Reiches, Jesus Christus. Amen, amen. Lass uns Platz nehmen. Wir kommen von Ostern her, Himmelfahrt, Pfingsten und so weiter. Alles Anbrüche des Reiches Gottes, das Reich Gottes ist da. Wäre Jesus nicht auferstanden, wäre das Reich Gottes nicht möglich, nicht realisierbar. Wäre Jesus nicht in den Himmel gefahren, würde nicht zu Recht in der Majestät Gottes sitzen, wäre das Reich Gottes nicht möglich. Hätte den Heiligen Geist uns nicht geschickt, wäre das Reich Gottes nicht möglich. So, ich danke meinem Herrn, dass er das Reich Gottes geschaffen hat. Und mein Reich, sagt er, ist nicht von dieser Welt. Bevor ich euch Gottes Wort bringe und auf das Thema das Reich Gottes kommt, beziehungsweise das Reich Gottes ist bereits da, musste ich gar nicht kommen, es muss nur noch verwirklicht werden, es muss nur noch umgesetzt werden. Bevor ich das bringe, möchte ich euch einladen für heute Abend, 19 Uhr, da wird das Thema sein, meine Frau wird diesen Gottesdienst machen und ich werde das drumherum machen, werde mit euch beten, euch durchschütteln und euch segnen. Ja, und was weiß ich, was der liebe Gott noch mit euch macht. Ja, vielleicht, wir wollen, das Thema ist ein prophetisches Thema, Zeichen Gottes an Meer, Wind und Wetter. Als wir dieses Programm geschrieben haben, haben wir nicht gewusst, was in China passiert, was in Birma passiert, was woanders in der Welt passiert. Gott rüttelt an dieser Erde, Gott schüttelt. Stürme kommen, aber das sind Zeichen des Anbruchs des Reiches Gottes. Der Herr kommt immer diesem Planeten etwas näher. Und je mehr der Herr der Erde näher kommt, und immer wenn der Herr die Erde betreten hat, schüttelte es die Erde, bebte die Erde und dergleichen. Die Sonne verlor den Schein, Mond wurde rot wie Blut und so weiter. Wenn Gott handelt, wird die Erde zittern. Die Gottlosen werden zittern, der Teufel wird zittern, denn er ist der Fürst dieser Welt und deshalb zittert er. Und deshalb zittert alles, sein ganzes Reich wird erschüttert. Der Teufel versucht, die Kinder Gottes zu erschüttern. Aber wenn Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen und da wird sein Reich erschüttert. So, heute Abend 19 Uhr, es wird ein Segnungs- und Salbungsgottesdienst auch sein. Alles, wir werden also viel erleben. Die Gegenwart Gottes. Dann ab Dienstag. Bitte merkt euch das gut vor und ruft noch an Leute, Nachbarn, Bekannte, wen ihr auch findet. Es werden von Dienstag bis Freitag jeweils 19 Uhr abends, Abend in der Gegenwart Gottes mit Afron Iko. Er kommt aus Nigerien eigentlich, das ist seine Heimat. Aber er ist ein Wanderprediger und hat in 6 Staaten Afrikas Gemeinden gegründet. Also hat so sein Herz auf dem rechten Fleck. Und dann hat Gott ihm 2006 gesagt, und jetzt gehst du nach Dubai zu den Arabern und predigst dort das Evangelium. Und dort wirkt er. Und weißt du, einen Araber zu bezeugen, Moslems zu überzeugen, kannst du nicht mit theoretischen Phrasen, so der Heiland ist gut und, sondern die wollen die Kraft Gottes sehen. Und er dient in der Kraft Gottes. Und ich möchte euch Mut machen, kommt und überzeugt euch selbst. Und macht dich auf alles gefasst. Macht dich gefasst, dass Gott dich berührt, dass Gott dir begegnet, dass du die Gegenwart Gottes erlebst. Und ich will euch nur darauf hinweisen, der Herr wird hier sein. Und nicht der Bruder ist es ausschlaggebend, sondern ich erwarte die Gegenwart Gottes. Ich erwarte Abende in der Gegenwart Gottes. Nimm dir auch Zeit und sag, Herr, begegne mir. Bring dein Problem mit. Und bring genug Probleme mit. Bring leere Gefäße mit. Du kannst gar nicht genug leere Gefäße, das heißt Bildprobleme, mitbringen, damit der Herr sie füllen kann mit seiner Herrlichkeit und Gnade. Also das sind die Gottesdienste hier von Dienstag bis Freitag. Dann geht es am Samstag wieder weiter. Das Thema ist Rede, wirkungsvolle Worte. Da bin ich wieder dran. Dann am Sonntag wieder, wo Gott ist. Wo Gott ist. Und so weiter. Was passiert, wo Gott ist? Wenn und so weiter, wo Gott ist. Und das ist so Spielerei, jetzt erstmal Wortspielerei, aber das wird mehr sein als nur Worte. Es wird eine Botschaft sein, die Gott auch hier rüberbringt. Ich möchte auch noch Mut machen, euch die CDs oder Kassetten anzuhören von diesem Wochenende. Gott hat mir ein Wort gegeben über die Erlösung. Ich bin so begeistert über meine eigene Erlösung. Ich bin erlöst. Halleluja. Halleluja. Ich bin erlöst von Satans Macht und was es auch alles bedeutet. Und gestern der Tod der Heiligen, was das alles so auf sich hat. Der Teufel möchte uns ruinieren, möchte uns kaputt machen, möchte uns das Herz aus dem Leib reißen, möchte uns zerstören oder vernichten, blockieren und so weiter. Aber der Herr hat uns erlöst und wir haben das Wort gehabt aus Psalm 116, Vers 15. Er wird nicht zulassen, dass seine Heiligen umkommen. Gott wird nicht zulassen, dass seine Heiligen umkommen. Und bevor irgendetwas auf diesem Planeten Erde passiert, irgendetwas, egal was, eine Atombombe oder Weltuntergang, und ich habe eine Botschaft auch von Gott bekommen für die Endzeit, wir sind in der Endzeit mittendrin, und bevor ein Komet die Erde erreicht und die Erde auseinanderbricht, und das wird passieren, wir sehen das Bild, wo die ganze Zivilisation zusammenbricht, das Standbild vom Nebukadnezar, wird von einem Stein zerschlagen, das vom Himmel fällt, ohne Menschenhand und so weiter. Bevor das alles passiert und bevor das alles zerschellt, wird der Herr die Seinen wegschnappen. Die Bibel sagt, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Und du bist das Aas. Wir sind gestorben, wir sind tot für diese Welt. Die Welt gibt uns nicht einmal 5 Cent und so weiter. Wir sind abgeschrieben von dieser Welt, aber der Herr wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Das weiß ich, da bin ich so dankbar. Halleluja. Ich bin Gott so dankbar dafür, dass wir unser Grab nicht bei den Ungerechten finden. Und der Gerechte wird nicht im Grab liegen bleiben, so wie Jesus nicht dem Tod ausgeliefert wurde. Der Tod hat ihn vernichten wollen, ans Kreuz nageln wollen, ihn zerstören wollen, sogar das Grab versiegelt, der kommt nicht mehr raus mehr. Ha, Teufel hat es gedacht, Jesus ist Sieger. Halleluja, Jesus ist Sieger. Den interessiert die römische Armee nicht, den interessiert Pilatus nicht, den interessieren die Juden nicht, den interessiert gar nichts. Er kommt und geht seinen Weg und bannt seinen Weg. Dein Reich komme. Das ist meine Botschaft heute Morgen, Gottes Reich. Gottes Reich ist im Anbruch, ist unterwegs. Das Reich Gottes entwickelt sich wie ein Senfkorn, wie Sauerteig. Das sind so die Bilder vom Reich Gottes. Die entwickeln sich, so wie im Frühling die ganze Natur aufwacht. So ist das Reich Gottes Stück für Stück. Noch vor ein paar Wochen war alles kahl und grau und braun und hart und unbegehbar fast sogar. Und schändlich. Man hat sich geschämt an dieser Welt. Und jetzt alles grün, alles saftig. Dass unsere liebe Schwester sogar die ganzen Vergissmeinnicht nicht aus dem Garten reißen muss. So viel Vergissmeinnicht nicht im Garten. Plötzlich, wo kommt das alles her? Aus dieser toten Erde. Das ist Frühling. Und so wie der Frühling kommt, so kommt das Reich Gottes mit Macht. Innerhalb von 3-4 Tagen, da grün alles. Da denke ich, wo bin ich? Bin ich in Afrika? Bin ich im Paradies? Vorher war noch alles Wüste. Oder wie im Sommer. Der Sommer kommt, Leute, ob man das glaubt oder nicht. Und was jetzt passiert in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob ihr das in der Natur beobachten könnt, es gibt keinen richtigen Frühling und es gibt keinen richtigen Herbst. Alles geht so schnell ineinander über. Und plötzlich ist der Winter wieder da. Es kommt. Mein Text nehme ich aus Matthäus Kapitel 6, Vers 9, Vers 10 bis 13. Ich will nur zwei Worte rausnehmen aus diesem Gebet, das Gebet unseres Herrn Jesus Christus. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Bei diesen zwei Worten werde ich bleiben, lieber Heiland. Und ich bete auch heute Morgen, dass dieses Reich kommt in unsere Mitte. Dass wir glauben, dass wir fest überzeugt sind, das Reich Gottes ist bereits unter uns. Und wir spüren dieses Geheimnis des Reiches Gottes in uns wirken. Halleluja, Vater, salbe du meine Lippen, salbe unsere Ohren, salbe unsere Herzen, salbe unsere Hände, salbe unsere Füße, salbe unseren Verstand, Herr, dass wir begreifen können, das Reich Gottes ist da und der Wille Gottes geschieht. Mitten unter uns. Amen. Gegen Gott kann kein Tod und Teufel was ausrichten. Glaubst du das? Amen. Das Reich Gottes ist unaufhaltsam. Es kommt mit Macht. So wie die Tsunami-Welle dort im Indischen Ozean. Mit Macht. Da bebt die Erde ein paar Sekunden und schon diese Welle überschwappt Tausende von Kilometern, ganze Landstriche. So ist das Reich Gottes. So ist die Macht Gottes. Gegen die Macht Gottes ist niemand gewachsen. Gegen die Herrlichkeit Gottes ist niemand gewachsen. Gegen die Kraft Gottes ist niemand gewachsen. Was würden die Atheisten und Kommunisten geben, wenn sie den lieben Gott vom Thron stürzen könnten? Oder die Sonne ausschalten können? Aber du kannst die Sonne nicht ausschalten, du kannst den Mond nicht ausschalten, du kannst gar nichts. Der Mensch ist machtlos. Da muss nur die Erde beben, da siehst du, wo die lieben Chinesen alle hinkommen. Da brechen ihre Staudämme, da bricht ihre ganze Arroganz. Da bricht alles in Schutt und Asche zusammen. Wenn Gott nur ein bisschen so mit dem Finger hintupft, da zittert und wackelt alles. Wenn Gott nur was macht. Sein Reich ist gewaltig. Wenn Gott nur ein bisschen pustet, dann sind ganze Kontinente verschwunden. Dein Name werde geheiligt. Weißt du, gerade in dieser Zeit, wo die Menschen so gottlos sind, Gott beweist sich als Gott. Ob die das dran glauben oder nicht, ich komme nachher noch auf ein ganz heikles Thema. Ob man will oder nicht, man muss von Gott reden. Als Herr Gorbatschow, und wir glauben nicht an Gott, uns die Technik, und wir sind in einem Zeitalter der Technokraten, wo die Menschen sagen, wir brauchen Gott nicht, Gott ist ersetzt, Gott kann spazieren gehen, wir schicken Gott in Urlaub. Wir machen alles, unsere Medizin und so weiter. Aber dann, Herr Gorbatschow, was passierte, als Tschernobyl war? Oh, Gott muss uns helfen, da schmeißen sie Sandsäcke vom Himmel runter, aber sie können diesen Brand dort in Tschernobyl nicht löschen. Gott muss uns helfen. Und damit zerbrach das atheistische Staat. Gott lässt nur einen Kernreaktor mal ein bisschen mehr schmelzen. Und dann, Gott muss uns helfen. Da wird der Mensch plötzlich wach und sagt, hier kann nur noch Gott helfen. Und das Ende der Technokraten ist angesagt. Die Menschen, die ohne Gott es wirtschaften wollen. Und wir sind am Ende. Umweltkatastrophe, unsere Frau Merkel reist durch die halbe Weltgeschichte und versucht da für Klimaschutz und so weiter Reklame zu machen. Die Gottlosen sind am Ende. In den letzten 50 Jahren haben wir so viel CO2 ausgestreut wie Jahrtausende vorher nicht. Und weißt, wir haben in den letzten 40, 50 Jahren, die haben Leute verkündigt, Gott ist tot, Gott gibt es nicht und wir brauchen keinen Gott nicht und wir machen alles ohne Gott. Die können gar nichts mehr. Die Menschheit ist am Ende und muss bald ihre Bankrotterklärung und Offenbarungseid leisten. Warum? Weil das letzte Wort der Herr hat. Dein Name werde geheiligt, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Das passiert jetzt mittendrin. Wir sind so in einer spannungsreichen Zeit. Dein Name werde geheiligt. Und wir müssen uns mit Jesus auseinandersetzen, mit Gott und Heiligen Geist. Auch die lieben Juden. Die Juden wollten den Namen Jesus auslöschen, haben sie aus ihrem Talmud überall ausgelöscht und haben sie in der Ketzer, der Verfluchte und so weiter reingeschrieben. Und so weiter. Aber je mehr sie versucht haben, den Namen Jesus auszulöschen, desto publiker wurde der Name Jesus. Das sogar schon am Anfang des ersten Jahrzehnten, da mussten sie verbieten, öffentlich, und bedrohten Petrus und Johannes, sagt nichts mehr von diesem Jesus. Je mehr sie den Namen Jesus auslöschen wollten, desto publiker wurde und dieser Name Jesus. Und das, wie ein Steppenbrand breitete sich dieser Name Jesus über alle Kontinente. Und die ersten Christen haben innerhalb des ersten Jahrhunderts das ganze römische Imperium auf den Kopf gestellt. Jesus lebt. Man kann gegen die Sonne nichts stellen, gegen das Licht. Das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Finsternis. Warum haben wir das nicht in die Bibel reingenommen? Die Wahrheit ist stärker als die größte Lüge. Der Tod ist mächtiger. Und wir sehen, die Natur zeigt uns aus den Wurzeln. Und was ist das menschliche Leben wie Gras? Das Gras kommt von selbst. Und Gott muss die Menschen ins Dasein rufen. Gestern haben wir das Thema gehabt, wie diese Gebeine, wo plötzlich der Herr sagt, Prophet, rede. Prophet Hesekiel, rede. Kapitel 37. Sag zu den Gebeinen, dass sie zusammenkommen. Du musst vorstellen, die Gebeine kommen alle zusammen, wo sie auch immer liegen. Gott weiß, wo der Knochen, welcher Knochen zu welchem Knochen gehört und wie das alles so funktioniert. Du weißt es nicht mehr, ich weiß es auch nicht mehr, die Ärzte wissen es auch nicht mehr, die Technokraten wissen es auch nicht mehr, aber Gott weiß alles. Er hat genau in sein Buch aufgeschrieben, sprich nur, Gebeine kommen zusammen und genau das wird passieren. Plötzlich kommt die ganze wunderbare Schöpfung, die wir einst gehabt haben im Paradies, kommt wieder. Die ganzen Tierchen, du wirst plötzlich verblüfft sein. Braunbär, Weißbär, Schneebär, Eisbär, Grizzlybär. Ja, welche Bären auch immer, die werden plötzlich kommen und du wirst sagen, wo kommen die alle her? Gott sagt, sprich, Prophet. Und er hat alles schon offenbart. Dein Reich komme. Niemand weiß, wie das zugehen mag, niemand kann es erklären. Niemand wird groß gefragt, willst du das Reich Gottes haben? Gott wird sich nicht anmelden bei den Menschen und sagen, lieber Mensch, möchtest du wissen oder möchtest du mich erwarten, möchtest du mich empfangen? Sein Reich kommt. Wenn die Zeit erfüllt ist, sein Reich wird kommen. Er kommt, ob die Menschen wollen oder nicht. Und es wird eine Zeit sein, wo die Menschen überhaupt nicht mehr wollen. Gottlosigkeit wird überhand nehmen, Atheismus wird überhand nehmen, Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Die Heiligen haben abgenommen. Also es wird niemand mehr sein, der beten wird. Und wo der Letzte fällt mit dem Gebet, dein Reich komme und aufhört zu beten, da wird das Reich Gottes kommen. Und die Gebete der Heiligen werden erhört. Vielleicht sind ein paar, die doch das Reich Gottes wünschen und so weiter, aber die meisten wollen das Reich Gottes nicht sehen, vor allem die Frommen nicht, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Aber der Herr lässt sich von den Frommen auch nicht aufhalten. Der hat sich damals von den Frommen nicht aufhalten lassen und der lässt sich auch heute nicht von den Frommen aufhalten. Er lässt sich von den Ungläubigen nicht aufhalten, wenn die Zeit reif ist. Als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn, ob da Platz war oder kein Platz war für ihn. Ob die Menschen bereit waren oder nicht bereit waren, er sandte seinen Sohn. Und jeder muss sich dann Gott stellen, dieser göttlichen Realität. Jesus sagt, die Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber das, was er hier zugesagt hat, wird nicht vergehen. Und Gott wird die Herrschaft übernehmen, Halleluja. Und Gott wird das Sagen übernehmen, plötzlich, so von heute auf morgen. Das Gute wird siegen, glaub mir das. Das Gute wird siegen. Das Leben wird siegen, so wie im Frühling. Und das Böse wird besiegt werden, ob wir das glauben oder nicht. Warum? Weil Jesus der Herr ist. Und alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Und es hat nur ein paar Jahrhunderte gedauert, dann musste Kaiser Konstantin schreiben, gesiegt hast du, o Galiläa. Auf dem größten Platz, Schauplatz des Heidentums im Kolosseum. Gesiegt hast du, o Galiläa. Das Übernatürliche wird siegen. Das Ewige. Ob die Materialisten es wollen oder nicht, das Unsichtbare wird siegen. Ob die Sichtbaren, die Daseinenden wollen oder nicht, es wird siegen. Der Geist wird siegen. Ob das Fleisch will oder nicht,
dahin ist das Reich. Die Gerechtigkeit wird siegen. Aber zuerst einmal, bevor das passiert, und deshalb ich muss euch ankündigen, wie arbeitet Gott? Ihr müsst wissen, die Arbeitsmethode und Struktur Gottes und seine Praktiken. Zuerst muss die Ungerechtigkeit überhand nehmen. Erst wenn die Hölle ausgebrochen ist, wird der Herr eingreifen. Den Menschen, sie müssen die Schnauze voll haben, auf Deutsch gesagt. Dann wird das Gute siegen. Dann gibt es Revolution. Dann werden die Mächtigen von ihren Thronen gestürzt. Die Kontrolle des Bürgers muss so überhand nehmen, dass die Leute weder kaufen noch verkaufen können. Oder wir sind auf dem Weg dorthin. Nur noch eine Frage der Zeit. Die Versklavung des Menschen muss den Höhepunkt erreichen. Der Druck muss so stark werden, dass die Leute anfangen zu schreien. Und immer wenn die Menschen, die Gerechten und die Gläubigen, das Volk Gottes anfangen zu schreien, verschafft Gott Hilfe. Immer wenn die armen Israeliten schrien in ihrer Not, hat Gott einen Helfer geschickt, hat Gott einen Ausweg gezeigt, hat Gott eingegriffen, hat Gott gehandelt. Immer wenn das Volk schreit, aber weißt du, solange wir nur beten oder anbeten oder was weiß ich, was sie noch machen, passiert nichts. Erst wenn wir schreien, Hilfe! Verstehst? Ja, du sagst Halleluja, mein Lieber. Gott segne dich. Da kommt die Hilfe. Aber weißt du, solange jemand sagt, oh, und was weiß ich, der denkt, der spielt mit dem Wasser. Der plätschert nur. Aber wenn jemand um Hilfe schreit, da wird gehandelt, und zwar von oben her. Die Ausbeutung muss so überhand nehmen, dass die Leute nichts mehr zu kauen haben und eine ganze Woche für eine Mahlzeit arbeiten müssen. Das kommt in der Bibel, so steht es auf jeden Fall. Die Armut muss so überhand nehmen. Der Antichrist muss die Menschen so belügen und so reinlegen, dass es reicht. Das Gericht Gottes muss zunehmen. Wenn du betest, dein Reich komme, du weißt gar nicht, was du betest, weil du nicht aufgeklärt bist. Du musst wissen, was ist das Reich Gottes. Die Menschen schreien zu Gott. Um Mitternacht ward ein Geschrei. Der Bräutigam kommt. In dieser dunklen Stunde wird plötzlich ein Licht aufgehen. Der Herr kommt. Der Erwartete. Das Reich Gottes steht vor der Tür und bricht an. In allen seinen Gleichnissen, was Jesus so erzählte, besonders Matthäus 13, ist die Botschaft vom Himmelreich, nicht von diesem Reich dieser Welt oder den Reichen dieser Welt. Jesus braucht diese Reiche dieser Welt gar nicht. Sein Reich kommt. Weißt du, der Teufel kam mit seinem blöden Angebot und sagte, ich kann dir alles geben. Der wusste, der hat bereits schon gar nichts mehr gehabt. Aber nun, er konnte nur vorgaukeln, ist ein Gaukler. Und wir haben in der Bibel dieses Standbild des Nebukadnezars. Rom, ein Gemisch von Eisen und Ton und so weiter, das letzte der Zivilisation, wird zermalmt von diesem Felsen, der aus dem Berg kommt oder vom Himmel kommt, ohne Menschenhand. Leute, wir sind nicht so sicher, wie wir wiegen. Weißt du, was uns die Wissenschaftler alles so erzählen? Ach, uns kann nichts passieren. Aber der Asteroidengürtel, der um die Erde oder um die Sonne im Sonnensystem kreist, da sind Tausende von Kometen, von Steinen, die durch die Luft fliegen, da muss sich nur einer verlaufen. Und müsst ihr vorstellen, was wird passieren, wenn ein Komet auf die Erde zurast plötzlich? Was wird passieren, wenn, und das passiert nach der Bibel, wir haben so eindeutige, mehrfache Aussagen, prophetische Aussagen, dass sowas passiert. Du musst nur den Mond angucken, wie viele Kratereinschläge der Mond hat. Du musst nur die Erde anschauen, wie oft schon die Erde in den letzten Jahrtausenden, Jahrmillionen getroffen worden ist. Es ist lange Zeit nichts passiert, Gott sei Dank, dass lange Zeit nichts passiert ist. Aber es kann passieren und es wird passieren. Du musst jetzt vorstellen, ich vergegenwärtige dich jetzt in diese Situation, was wird passieren, wenn du plötzlich in den Nachrichten einschaltest und die ganze Welt sagt, ein Komet rast auf die Erde zu, die nächsten 4 Tage passiert es. Und weißt du, wir kennen nur die Kometen, die wir erkannt haben, aber es gibt noch so viele, die gar nicht entdeckt worden sind und die sind auch im Universum. Und da muss sich nur einer verlaufen, muss seine Bahn nur kreuzen, so alle 70.000 Jahre. Oder die Erdbahn kreuzen. Und dann ist schon passiert. Und da werden die Gottlosen alle auf die Knie gehen. Lieber Gott, die Technokraten, die werden ratlos sein, die werden Sputniks bauen, aber mit diesen Sputniks kommen sie nicht weit. Weißt du, das Reich Gottes kommt. Ein Stein, der wird die ganze Zivilisation zermalmen. Das Standbild des Nebukadnezars wird erschüttert. Und da wird sich herausstellen, wo ist unsere ganze Das ganze Wissen, Gott in seiner Weisheit macht zunichte die Klugheit dieser Welt. 1. Korinther. Der ganzen Technokraten werden ratlos sein, wir wissen es nicht. Da wird ein Professor nach dem anderen sein Interview abgeben. Wir haben keine Ahnung, wir wissen nicht, was wir hier tun können. Das Einzige, was noch hilft, ist beten. Die Medizin wird versagen. Da werden plötzlich Tabletten verteilt gegen Angst. Leute werden eingeschläfert. Ich habe in Weisheit, das ist in einem Apokryphen, bei vielen ist es nicht in der Bibel drin, aber in Weisheit. Ich will es nur mal lesen, wie im alten Ägypten ist. Geschichte wiederholt sich, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Weisheit 18, Vers 13. Bisher waren, also die ganzen Technokraten, durch ihre Künste, ihre Zauberer ungläubig geblieben. Jetzt mussten sie beim Untergang der Erstgeborenen bekennen, das Volk ist Gottes Sohn. Plötzlich schreckten sie furchtbare Traumgesichter auf und ungeahnte Ängste überfielen sie. Damals, vor 3000, 4000 Jahren. Oder Weisheit 17, ab Vers 17. Das Pfeifen des Windes, der wohlklingende Gesang der Vögel, das Rauschen des strömenden Wassers, das wilde Donnern der Felsen, das Laufen hüpfender Tiere, das zurückgeworfene Echo und alles und jedes jagt ihnen lähmende Furcht ein. Damals, es kommt wieder. Doch noch mehr als unter der Finsternis litten sie unter ihrer eigenen Angst. Noch mehr als unter der Finsternis damals in Ägypten litten sie unter ihrer eigenen Angst. Weiter, Weisheit 17. Da versagten die Gaukeleien der Zauberkünstler, der Technokraten von heute. Brauchen wir Gott nicht. Gott ist erledigt. Gott kann Urlaub machen. Gott ist tot. Und was sonst noch alles diese Gaukler erzählen. Da versagen die Gaukeleien der Zauberkunst und die Probe auf die prahlerische Wissen fiel schmählich aus. Weißt du, wir denken, wir wissen. Aber du weißt gar nichts. Und alles, was du siehst, ist sowieso seitenverkehrt. Jene, die immer versprachen, Furcht und Verwirrung vor den kranken Seelen zu bannen, kranken nun selber an der lächerlichen Angst. Warum studieren die meisten Leute Psychologie? Weil sie selbst enträtseln wollen. Weil sie selbst nicht verstehen. Sie wollen sich selber heilen. Die meisten, die Heilpraktiker studieren, wollen sich selber irgendwie heilen, sich selber helfen. Hier, die Gaukeleien. Auch wenn nichts Schreckliches ängstigte, wurden sie durch raschelndes Getier oder zischende Schlange aufgescheucht und vergingen vor Furcht. Denn nicht einmal in die Luft wollten sie blicken, der man doch nicht entfliehen kann. Du musst sehen, nicht mal in die Luft wollten sie blicken. Klima, Klima, Klima heute. Verstehst? Das ängstigt sie jetzt, obwohl wir immer noch genug Sauerstoff haben zum Schnaufen. Aber sie ängstigt, nicht mal in die Luft wollen sie blicken. CO2. Da musst du Plaketten aufkleben, da musst du das aufkleben schon und so weiter. Darfst du deine Stadtmitte nicht mehr fahren ohne diesem Aufkleber. Da hörst du das ganze Gejammer von der Klimakatastrophe. Den Gottlosen geht es jetzt schon dreckig, obwohl es noch gar nicht mal so dreckig ist. Aber das alles passierte in den letzten 40, 50 Jahren. Und ich habe aus England eine wissenschaftliche Studie gelesen. In den 670 Millionen von Jahren ist nicht das passiert, was in den letzten 40 Jahren passiert ist. Ein CO2-Ausstoß. Weißt du, wir, unser industrialisiertes Zeitalter, wir mit unseren Computern und wir mit unseren Weltraumtechnik und wir und so weiter, wir lösen es. Der Mensch kann gar nichts, weil er es nur begreifen würde. Ich lese weiter, Weisheit 17, Vers 10, ein bisschen weiter vorgegriffen. Denn die Schlechtigkeit bezeugt selbst ihr feiges Wesen, wenn sie gestraft wird. Unter dem Druck ihres Gewissens befürchten sie immer das Schlimmste. Furcht ist nichts anderes als der Verzicht auf die von der Vernunft angebotene Hilfe, die ausgestreckte Hand Gottes. Je mehr man solche Hilfe erwartet, umso schlimmer erscheint es. Die Ursache der Qual ist nichts, die sie nicht kennen. Also die wissen nicht, was die Ursache wirklich ist. Auch von CO2. Weisheit 19, Vers 5. Deinem Volk aber, und das ist meine gute Botschaft, dein Reich kommt. Deinem Volk aber sollte sich ein unerwarteter Weg öffnen, während jene jenen ungewöhnlichen Tod fanden. Das Wesen der ganzen Schöpfung wurde neu gestaltet, was ich euch vorhin gesagt habe. Sie gehorchte deinen Befehlen, damit deine Kinder unversehrt bleiben. Kinder Gottes, ihr wisst nicht, was ihr für begnadigte Wesen seid. Für euch macht Gott alles. Für euch macht Gott alles. Ich lese weiter. Man sah die Wolke, die das Lager überschattete, der Israeliten. Trockenes Land tauchte auf, wo zuvor Wasser war. Es zeigte sich ein Weg ohne Hindernis. Von deiner Hand behütet zogen sie vollzählig hindurch und sahen die staunenswerte Wunder. Du wirst doch staunen und verblüfft sein. Wir stehen kurz vor dem Aufbruch des Reiches Gottes oder Anbruch des Reiches Gottes. Kurz vor der Erlösung, kurz vor der Erhörung der Gebete. Dein Reich komme. Wir stehen kurz davor. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das sind die zentralen Worte des Vaterunsers. Das ist der Rahmen. Dein Reich komme. Alles andere hängt da dran. Dein Reich ist mehr als nur eine geografische Sache oder ein geografischer Begriff oder Bezeichnung. Das Reich Gottes ist mehr als nur ein ideales Reich in irgendwelche paar frommen Fantasien. Es ist mehr als nur eine theoretische Sache, mehr als eine weltanschauliche Sache oder kulturelle Sache. Mehr als eine Organisation ist das Reich Gottes oder eine kirchliche Angelegenheit. Weißt du, was das Reich Gottes ist? Die Dominanz Gottes. Gott herrscht. Gott regiert. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm oder soll ihm untertänig sein. Das Reich Gottes ist die Herrschaft Gottes. Weißt du, was Jesus sagt seinen Jüngern? Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium und verkündigt den Menschen vom Reich Gottes. Und da lese ich, verkündigt und dann tauft die Menschen und macht sie zu Jüngern. Also das Reich Gottes beginnt mit der Taufe, wo Menschen zu Jüngern gemacht werden. Und gelehrt werden, alles zu halten, was er befohlen hat. Mit der Verkündigung fängt das Reich Gottes an. Und dann der nächste Schritt ist die Taufe. Und ich sage euch eines, die Taufe ist wichtiger, als du denkst. Die Taufe ist der Bund eines guten Gewissens mit Gott. Die Taufe ist für mich ein Politikum. Herrschaftswechsel. Vom Reich der Dämonen, vom Reich des Teufels in das Reich Gottes. In der Herrschaft Gottes. Das Reich Gottes ist da, wo Gott das Sagen hat. Wo man Jünger Jesu wird, wo man plötzlich anfängt, göttlich zu denken, göttlich zu reden, göttlich zu reagieren, wo der Wille Gottes geschieht, wo der Mensch das Wort Gottes auslebt, wo Gottes Pläne verwirklicht werden. Das ist Reich Gottes. Es fängt mit der Taufe an. Taufe ist begraben werden und auferstehen. Jakob Böhme, ein Mystiker aus Görlitz, hat gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Ganz einfach. Taufe ist ein Zeichen eines neuen Bundes. Dem Volk Gottes ging plötzlich Land auf. Während den anderen das Land unterging, ging dem Volk Gottes das Land auf. Ein Christ ist man erst durch die Taufe. Nicht, wenn man was bekennt und sagt, ich glaube auch an Jesus, der Teufel glaubt auch. Aber der Teufel wird sich nie taufen lassen. Wenn er das fertigbringen würde, würde er auch gerettet werden können. Aber das macht er nicht, kann sicher sein. Mit Christus, mit der Taufe, mit der Hingabe seines alten, bisherigen Lebens beginnt das neue Leben. Eine ganz neue Geschichte. Du gehst eine neue Verbindung ein. Und jeder Getaufte, jeder, der aus dem Wasser rauskam, den kennt der Herr. Der ist gezeichnet, der ist gebrandmarkt von Gott her. Der trägt das Siegel Gottes an seiner Stirn. Deshalb, und tauft, das Jesus betont, und tauft sie. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und tauft sie. Nicht auf irgendwelchen Namen, auf den Namen einer Kirche, auf den Namen des Vaters, der im Himmel ist, auf den Namen des Erlösers, Jesus Christus, und auf den Namen des Heiligen Geistes, dessen Zeitalter gerade gegenwärtig ist. Unter der Anrufung Gottes werden wir getauft. Und wer das hat, der ist ein Teil des Reiches Gottes. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist jetzt inwendig in euch. Nur der Getaufte trägt das Reich Gottes inwendig in sich. Die meisten wissen es nicht, wir sind ahnungslos, aber sind verblendet oder was auch immer. Aber erst der Getaufte ist Bürger des Himmels. Und der Herr kennt die Seinen. Und dann wird er seine Engel senden und seine Engel werden die Erlösten auf Händen tragen. Bei mir brauchen sie 4 Engel. Bin ein bisschen zu schwer. Halleluja. Du musst vorstellen, wie die denn abschleppen. Wie die denn abschleppen. Ich bin neulich draußen gesessen, so einfach so aufs Langeweile mal was zugeguckt, habe irgendwas was gewartet und dann sehe ich Ameisen. Und ich sehe, da sind ein paar Ameisen gewesen, da schleppen sie zu zweit und zu dritt, schleppen sie eine tote Ameise. Die werden alle abgeschleppt. Und ich habe gedacht, wo schleppen die hin? Zum Ameisenhaufen. zum Ameisenberg, da wo sie hingehören. Die sterben, die werden nicht dem Schicksal überlassen. Gott wird die Seinen nicht dem weltlichen Schicksal, dem allgemeinen Schicksal überlassen. Gott wird die Seinen erlösen und die Engel Gottes werden ihn heimtragen. Weißt du, wer zum Reich Gottes gehört, der weiß es, der getauft ist. Nicht der bespritzt worden ist mit Wasser, da warst du nicht dabei. Im Geist, da war es noch nicht entwickelt. Du konntest nicht Papa und Mama sagen und so weiter. Du konntest nicht glauben. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und dieser Getaufte denkt total anders. Er denkt, wie das Reich Gottes denkt. Sieht, wie das Reich Gottes. Er denkt nicht mehr materialistisch. Mit der Taufe hat er mit der Welt abgerechnet. Weißt du, die Taufe muss wirklich zum Politikum in unserem Leben werden. Nicht, du bist ein paar Tropfen Wasser oder selbst ein paar Liter oder Hektoliter Wasser. Das reicht nicht aus. Du brauchst mehr Wasser. Du musst wirklich begraben sein. Weißt du, das, was äußerlich passiert, muss innerlich schon längst passiert sein. Wenn Leute getauft werden und innerlich nicht verändert worden sind, ist das alles für die Katz. Das ist alles nur Scheinchristentum. Auch bei den Baptisten und die Wiedertäufer und alles und so weiter, was auch sein mag. Wenn du dich nur taufen lässt, weil du erwachsen bist und so weiter, und das reicht nicht. Du musst wirklich gestorben sein. Du musst die Welt egal sein. Egal, was jetzt passiert, und nach der Taufe musst du dich auf alles gefasst machen. Dass gehängt wirst, geköpft wirst, erschossen wirst, ins Gefängnis musst. Dass du verstoßen wirst, dass man dich mit der Axt verfolgt. Alles schon da gewesen. Das ist die Konsequenz der Taufe. Dass keiner sich mehr für dich interessiert. Dass du abgeschrieben bist, bist tot für die Welt, aber lebst für Gott. Wer wiedergeboren ist, der vernimmt das Reich Gottes. Wer nicht geboren wird aus Wasser und Geist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Wer wiedergeboren ist, für den ist Gott Vater. Wer wiedergeboren ist, der hat Gott zum Partner. Wer wiedergeboren ist, der steht unter dem Schutz des Herrn. Und das ist gewaltig, du stehst unter dem Schutz Gottes. Für den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist es möglich. Wer Bürger des Reiches Gottes geworden ist, der ist ein freier Mensch. Du bist frei von deiner Vergangenheit, frei von deinen Sünden. Die Taufe ist das Abwaschen deiner Sünden. Der ganze Gestank der Hölle wird abgewaschen mit der Taufe. Ich weiß nicht, warum ich heute mich bei der Taufe so verliere. Vielleicht muss irgendjemand dringend getauft werden, bevor Jesus wiederkommt. Aber ich sage dir, das ist so wichtig. Du musst Bürger des Himmels werden. Sonst kannst du nicht selig werden, nicht gerettet werden. Weißt du, wer getauft wurde, der hat mit dem Judentum gebrochen. In Israel wird keiner akzeptiert, der als Wiedergetaufter ins Land einreisen möchte. Ich bin ein Christ, ich bin getauft. Die will mit solchen Leuten nichts zu tun. Ich habe hier eine jüdische Frau helfen wollen, aus Russland zu kommen. Da haben doch der Kohl und der Herr Galinski einen blöden Vertrag gemacht. Du siehst also, was wir Pakt, die Frommen schließen, die Scheinheiligen schließen. Wir lassen keine christlichen Juden nach Deutschland rein, aus Russland. Und ich habe alles gemacht, Verwaltungsgericht gewesen, alles für diese Frau, nix. Wollen wir nicht. Und die arme Seele war nur dumm, dass sie angegeben hat, kennen Sie irgendjemand hier in Berlin? Ja, Pastor Matutis. Aus, vorbei. Die hat deutschen Ausreisepass gehabt, die hat Papiere gehabt und am Flughafen ist ihr Pass abgenommen worden und ihr ist staatenlos geblieben. Nur weil sie getauft wurde. Du siehst, der Teufel hasst die Taufe, weil er weiß, da ist was dran. Wenn der Teufel das nicht wüsste, dass da was dran ist, würde er die Taufe nicht so hassen und die Wiedertäufer so verfolgen. Sogar der liebe Martin Luther, der ließ die Wiedertäufer aufhängen und in den Wasserkorb und runtersenken und so weiter, die sollen ersaufen. Leute, die blind fürs Evangelium sind, die selbst nicht den Schritt gegangen sind der Taufe, die hassen die auch. Und du siehst, erlöst sein, an Gott glauben, das kann der Teufel perfekt. Bibel übersetzen kann der Teufel auch. Nichts gegen Martin Luther jetzt, aber ich sage das jetzt nur, damit ihr wisst, Juden verfolgen, was hat er gemacht? Der hat gemerkt, die Kerle bekehren sich nicht, dann, was hat er alles gesagt? Zündet ihre Synagogen an und. Da wird er ausfällig. Hitler hat sich darauf berufen. Das Reich Gottes ist Taufe. Begraben werden, sterben. Sich hingeben, Gott hingeben, ganze Sache mit Gott zu machen. Nicht nur mit dem lieben Gott ein bisschen spielen, ein bisschen Theologie und ein bisschen Religion, ein bisschen Zeremonien und ein bisschen Liturgie und so weiter. Nein, der alte Mensch muss sterben. Wer ein Bürger des Reiches Gottes geworden ist, der liest die Bibel anders, übersetzt die Bibel auch anders, praktiziert die Bibel ganz anders. Der sieht die ganze Menschheitsgeschichte total anders. Der strengt sich nicht mehr an mit religiöser Akrobatik, jetzt muss ich fromm sein. Mein Vater, wir haben ein Pferd gekauft, so einen alten Gaul, weil es 9 Jungen konnten wir uns nicht leisten. Dann sagt mein Vater, als er das Pferd nach Hause bringt, das ist ein frommes Pferd. Ich habe gefragt, Vati, was macht das fromme Pferd? Also was ist er religiös oder was macht unser Pferd? Also das Pferd war ein frommes Pferd. Dann sagt er, das Pferd beißt nicht, das hat keine Zähne mehr. Frommes Pferd ist ein frommes Pferd. Es gibt so viele fromme Menschen, die beißen nicht mehr. Die tun niemandem was weh. Aber diese Wiedertäufer, diese Getauften, die mit Gott eine ganze Sache machen, die Bürger des Himmels sind, die sind Ausländer für diese Welt. Der betet anders, glaubt anders, lebt anders, reagiert anders. Die Bürger des Reiches Gottes, die musst du auch nicht mehr verteidigen. Der Herr kennt die Seinen. Der Herr streitet für die Seinen. Ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. Wenn du ein Bürger des Himmels bist, dann hast du Gott im Rücken. Dann verteidigt er dich. Und da musst du keine Angst haben. In der Franco, da wollte mal einen englischen Bürger erschießen. Und weil der irgendwas verbrochen hat. Und man hat sich eingesetzt, die englische Regierung hat einfach Fürsprache eingelegt. Nix, der wird erschossen. Und bei der Exekutierung, bei der Erschießung dort in Spanien, es gab keine Möglichkeit mehr, also er soll erschossen werden. Der Botschafter, der englische Botschafter ging zu der Exekution hin und in dem Moment, wo die Soldaten sich aufstellten zum Erschießen, sprang er vor und hielt die britische Flagge und sagte, so schießen sie. Wenn sie jetzt schießen, ist Kriegserklärung an England. Und Geschwister, genau das macht der liebe Gott und der Heilige Geist. Plötzlich hält der Heilige Geist die Flagge Gottes vor dir und jetzt schießt. Und das ist gleichzeitig Kriegserklärung Gottes an die Welt. Und der Herr wird für die Seinen schreiben. Also wenn Gott einmal seinen Engel losschickt, gute Nacht dieser Welt. Der Herodes wollte Petrus töten. Hat ins Gefängnis geworfen, schon alles, die Messer gewetzt, die Schwerter gewetzt. 4 Wachen bewachen lassen. Und dann die Gemeinde betet, dein Reich komme. Herr, du kannst doch nicht unseren Bruder Petrus da köpfen lassen. Dein Reich komme, die beten. Und was passiert? Ein Engel Gottes kommt auf diese Erde und holt den lieben Bruder Petrus aus dem Gefängnis. Und dieser Engel, der aus dem Gefängnis rauskam, der war nicht fertig mit Petrus. Als Petrus dann zu den Seinigen ging, ist der Engel weitermarschiert. Und weißt du, wo der hingegangen ist? Zum Herodes. Denn es ist im Kontext, lies weiter diese Geschichte. Der Engel ging zum Herodes weiter. Und dieser große Fettmamps, der hält seine Geburtstagsfeier und macht sich da große Sache. Und in dem Augenblick, das ist die Stimme Gottes, kommt der Engel und schlägt ihn. Weißt du, die Engel Gottes befreien die Erlösten, schlagen aber die Gottlosen. Würmer haben es gefressen, sein Bauch ist geplatzt, er gestunken ist sogar nicht, weil die Sanitäter sich dran wagten. Wenn Gott streitet, dann können nicht einmal die Sanitäter mehr helfen. Halleluja. Weißt du, so ein Gestank hat der Herodes verbreitet. Kannst nicht erklären. Die Engel, weißt du, wenn die Engel Gottes die Erlösten sammeln, da sind immer noch ein paar übrig, die werden dann hier aufräumen. Ganz schön für Ordnung sorgen. Dein Reich komme. Bin ich fertig? Ihr müsstet meine Predigt zu Ende hören heute Morgen. Dein Reich ist überall da oder Gottes Reich ist da, wo Gott regiert. Römer 14, ich will euch noch sagen, was das Reich Gottes ist, damit ihr wisst, womit ihr euch abgeben müsst. Zuerst Römer 14, Vers 16. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Freude und Friede im Heiligen Geist. Das ist Reich Gottes. Reich Gottes ist die Herrschaft Jesu. Reich Gottes ist Theokratie. Reich Gottes ist da, wo Gott das Sagen hat. Wo Gottes Wort gilt, wo Gottes Wille getan wird, ob es den Menschen passt oder nicht, wo das Wort Gottes ernst genommen wird, wo man dem Wort Gottes vertraut, da ist Reich Gottes. Reich Gottes ist ein Königreich, wo Gott der König ist und Gott als König regiert und herrscht. Heute lebt Gott bei seinen Kindern, das ist bei dir und bei mir. Und für mich ist so groß diese letzten 2 Tage geworden, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das Reich Gottes ist nicht in irgendeiner Kathedrale, einem Dom, einer Kirche, einer Kapelle oder einem Gemeindehaus. Das Reich Gottes ist in dir. Und gestern habe ich gesagt, so von den lieben Katholiken in Bayern, ich mag die Bayern, also ist egal. Ich mag Weißwurst und ich mag Bier und ich mag diese Sachen, also und ich mag Brezeln und ein bisschen Knödel, das können natürlich die Schwaben nachher. Nein, die Bayern sind auch Knödeln. So, und ich mag das. Und weißt du, in Bayern, als wir nach Bayern kamen, habe ich eines entdeckt. Gerade in diesen Landhäusern, Bauernhäusern, überall ein Herrgottswinkel. Und gestern Abend ist mir beim Predigen so einfach, weil einige nicht da waren, du bist ein Herrgottswinkel in deinem Haus. Überall, wo du hingehst, an deinem Arbeitsplatz, bist ein Herrgottswinkel. In deiner Schule, in deiner Familie, im Krankenhaus, wo unser Bruder da war. Weißt du, in jeder Station, auch wenn er mehrmals verschoben wurde, da und da, überall ging der Herrgottswinkel mit. Verstehst du das? Herrgottswinkel. Da ist ein Kreuz, der Gekreuzigte, ein paar Blümchen, ein Foto vielleicht oder sonst noch was. Herrgottswinkel. Und da schaut man auf und dieser Herrgottswinkel ist, wo die Umgebung aufschaut. Bevor sie aus dem Haus gehen, aufschaut. Bevor sie Mittagessen, aufschaut. Bevor sie irgendetwas machen. Ich will nur sagen, Herrgottswinkel, du und ich, wir sind solche Herrgottswinkel, wo Gott sich verkriecht mit Vater, Sohn und Heiligen Geist. Herrgottswinkel. Wow. Du bist der Tempel. Dein Leib ist ein Herrgottswinkel. Verstehst du es? So, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, sagt Christus, in das Himmelreich kommen, auch wie das Reich Gottes, sondern die den Willen tun meines Vaters, die mir Platz machen, die mich aufnehmen. Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wann kommt das Reich Gottes? Jetzt haltet euch ein bisschen fest. Das Reich Gottes ist da, wo das Wort Gottes gehört wird, wo die Offenbarung des Herrn ist, wo der Herr zu seinem Recht kommt. Aber jetzt will ich noch ein paar Sachen euch helfen zu verstehen. Wann kommt das Reich Gottes hier auf Erden? Nicht nur in mir, nicht nur in meinem Kopf, nicht nur in meinem Herzen, in meinem Verstand und in diesem Herrgottswinkel. Wann kommt das Reich Gottes hier auf diese Erde? Und die Christen beten und bis heute ist dieses Gebet nicht erhört worden. Und wir wissen von der Offenbarung, das sind die Gebete der Heiligen. Was sind diese Gebete dieser Heiligen? Wann wird dieses Gebet erhört? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Halt dich fest. Gott segne dich. Erst nach der Schlacht von Harmagedon wird Gott die Herrschaft in dieser Welt antreten. Wird die Herrschaft Gottes in dieser Welt anerkannt. Erst hier werden die Menschen Gott Recht geben. Erst nach dem Fall Babylons wird das Reich Gottes voll auf Erden zum Tragen kommen. Erst nach dem Fall von der Globalisierung, was wir jetzt zurzeit haben, der ganze Spuk da, wenn das beendet ist, wird das Reich Gottes kommen. Jetzt stehen wir noch mittendrin in diesem Konflikt, jetzt globalisiert sich alles. Alles wird weltweit. Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Globalisierung. Wir müssen hilflos ansehen und das ist jetzt die Situation der Kinder Gottes. Das Reich Gottes ist inwendig in uns, keine Diskussion mehr. Aber wir müssen ansehen, wir sind hilflos. Alles nimmt so überhand, die Ungerechtigkeit, die Armen, der Wohlstand auf der anderen Seite, die Gottlosigkeit, das Böse, immer massiver. Und jetzt lehrt uns der Herr, wir sollen beten, dein Reich komme. Ein ganz verrücktes Gebet ist das, einer der verrücktesten Gebete. Die Menschen beten, Herr, schlag rein, Herr, zerstöre die Reiche dieser Welt, Herr, lass Babylon fallen. Lass die Pferde bis zum Saum im Blut stehen. Das ist das Reich Gottes, Harmagedon. Gericht. Die meisten wissen gar nicht, denn zuerst muss das Gericht kommen, bevor die Gnade Gottes sichtbar wird. Und da muss noch ein paar Sachen noch mehr passieren. Erst wenn die Reiche dieser Welt zermalmen, wovon ich sagte, mit diesem Stein von der Erde, vom Himmel. Erst wenn all die Herren nichts mehr zu sagen haben, all die Politiker, die Mächtigen, die Großen, die Klugen, die Weisen, die Technokraten. Erst wenn ihre Herrschaft zu Ende ist, wenn sie ihre Bankrotterklärung abgeben. Erst wenn alle anderen erledigt sind, wird das Reich Gottes kommen. Erst wenn die ganzen Klugen keinen Rat mehr wissen und sich nicht mehr zu helfen wissen, dann wird die innere Stimme anfangen zu sprechen. Dann wird Gott sich manifestieren. Dann wird sich Gott umsetzen. Aber wir sind noch unterwegs, wir sind noch nicht so weit. Weißt du, Gott hat uns jetzt schon vorbereitet. Gott hat uns rausgeführt aus all den Organisationen. Und weißt du, Gott hat mit uns hier ein neues Kapitel angefangen. Und jeder, der zu unserer Gemeinde kommt, ist ein freier Bürger, Ekklesia, herausgerufen. Es fängt schon an. dass wir sagen, das brauche ich nicht mehr und das brauche ich nicht mehr und jenes brauche ich nicht mehr und darauf kann ich verzichten und auf jenes kann ich schon verzichten und so weiter. Und plötzlich merkst du, ich bin davon frei und davon frei und davon frei, um von Gott allein abhängig zu sein. Und dann, dass du sagst, ja, ist mir egal, die Welt lass das untergehen, nach mir die Sintflut. Weißt du, dir ist die Welt egal, weil du kannst die Welt nicht retten. Und alle, die versucht haben, die Welt zu retten, die haben jämmerlich versagt und versagen weiter. Du kannst es nicht retten. Nur Gott kann die Welt retten. Er selber, der die Welt geschaffen hat, hat den Schlüssel. Und er wird die Welt retten mit seinen Heiligen. Wie wird er das machen? Weißt du, bei der Titanic, du weißt, Eisberg hat das Schiff schon gerammt, das Großputz jetzt sinnlos. Lass es untergehen. Uns interessiert das ganze Geschwafel vom Klima nicht, in aller Liebe. Mich auf jeden Fall nicht. Du kannst machen, was du willst. Eines Tages wird es kein Klima mehr geben. Die Bibel sagt, keine Sonne und kein Mond und keine Sterne. Denn das Erste ist vergangen. Weißt du, wenn du tot bist, brauchst du kein Klima mehr. Dann bist du unter der Erde ohne Klima. Wenn du tot bist, brauchst du kein Geld mehr. Was kaufst du da in Jenseits? Da gilt eine andere Währung. Wenn du einmal tot bist, brauchst du keine Kirche mehr. Keine Gemeinde mehr, keine Regierung mehr, keine Medien mehr, keine Arbeitsplätze mehr, keinen Titel mehr. Alles vorbei. Das Erste ist vorbei. Dann leben wir ein anderes Leben. Weisheit 16 nochmals. Kauf dir eine Bibel, wo das drin ist. Und das liest man mal so in alle, weißt du, so als Muse, du kannst andere Bücher lesen. Bevor du andere Bücher liest, liest es, da stecken einige Wahrheiten drin. Weisheit 16. Denn die Schöpfung, die dir, ihrem Schöpfer dient, steigert ihre Kräfte, um die Schuldigen zu bestrafen und hält sie zurück, um denen Gutes zu tun, die auf dich vertrauen. Die Schöpfung, dieselbe Schöpfung, da steckt der Schlüssel drin. Die Schöpfung, die ihrem Schöpfer dient, steigert ihre Kräfte, um die Schuldigen zu bestrafen. Mehr CO2, mehr die Pole schmelzen, mehr Ozonloch, mehr. Die Schöpfung steigert. Warum? Weil die Menschen, weil die Gott verlassen, verlässt die Schöpfung auch die Menschen, die Gott verlassen haben. So wie der Mensch Gott aufgibt, so gibt Gott die Menschen auf, in dem Maße. Und dann die ganze Umweltzerstörung und so weiter streitet voran. Aber Gott hat seinen Kindern zugesagt, Psalm 116, der Herr lässt die Seinen nicht untergehen. Halleluja. Der Herr lässt die Seinen nicht untergehen. Dafür ist ihr Leben ihm zu wertvoll. Dein Leben ist Gott viel zu wertvoll. Die Getauften, die mit Gott einen Bund geschlossen haben, werden gerettet. Auch wenn du stirbst. Denn der Tod ist für dich nicht der Tod. Der Tod ist nur ein Übergang, ein Standortwechsel. Gott wird nicht zulassen, dass sein Tempel verderbe. Dass sein Tempel in gottlose Hände, in Hände des Teufels gerate. Und alles, was du dazugehörst mit diesem Tempel. Das Reich Gottes ist da. Und Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles zufallen. Weißt du, wenn wir beten, dein Reich komme, Herr, dein Wille geschehe, dein Name werde geheiligt. Weißt du, was du betest? Herr, lass die irdischen Reiche so schnell wie möglich vergehen. Wir beten nicht für den irdischen Frieden, sondern für den kommenden göttlichen Frieden. Weißt du, wir Christen sind so egoistisch. Wir beten immer für unseren irdischen Erfolg. Wir sollen viel mehr für den Erfolg des Reiches Gottes beten. Wir sollen aufhören, irdische Bettler zu sein. Und wir sollten Könige sein und wir sagen, dein Reich komme. Und wir proklamieren als Herolde, das Reich Gottes geht hin an allen Hecken und Zäunen und predigt das Evangelium vom Reich Gottes, das unsichtbare Reich. Zu beten, dein Reich komme, heißt zu beten, Herr, lass die Reiche dieser Welt untergehen. Dieses Gebet, dein Reich komme, ist eine Kriegserklärung an die Reiche dieser Welt, die der Teufel damals angeboten hat. Ist eine Kriegserklärung. Heißt zu beten, dass die Weltsysteme so schnell wie möglich untergehen. Heißt zu beten, dass die Körperschaften so schnell wie möglich untergehen und pleite sind und bankrott sind. Die ganzen großen Organisationen und alles, die ganze Globalisierung untergeht. Das heißt zu beten, dein Reich komme, dass die jetzige Kultur, wie wir sie jetzt haben, diese gottlose Kultur, die gottlose Kultur ist heutzutage nicht mehr zu überbieten. Gott wird gelästert an Strich und Faden. Überall. Auf welchen Kanal auch du immer hinguckst. Gott wird gelästert, der Name Gottes. Den Menschen Den Menschen ist nichts mehr heilig heutzutage. Den Menschen ist nichts mehr heilig. Der Körper ist nicht mehr heilig, der Glaube ist nicht mehr heilig, der Name Gottes ist nicht mehr heilig, die Kirche ist nicht mehr heilig. Ich weiß noch, als wir nach Deutschland kamen im Bayerischen Wald, da konnten die Kirchen, die waren die ganze Nacht offen. In den Städten waren die Kirchen offen, heute ist ein Gitter davor, wie im Gefängnis. Die Kapellen waren offen. Den Menschen ist nichts mehr heilig. Der andere ist den Menschen nicht mehr heilig. Weißt du, zu beten, dein Reich komme, heißt zu beten, Herr, lass alle Religionen untergehen. Alle, alle miteinander. Katholisch, evangelisch, baptistisch, methodistisch, freikirchlich, charismatisch, pfingstlich, lass es alles untergehen, Herr, den Bach runter. Dein Reich komme. Und der Augenblick, wo sich alles auflöst, in dem Augenblick wird der Herr sein Reich aufrichten, wo das alles so dahin geht. Es gibt zwar immer wieder Menschen, die noch versuchen, das und jenes zu retten. Weißt du, sogar Israel feiert seinen 60. Geburtstag. Du musst beten, Herr, lass Israel untergehen. Dieses Israel ist nicht das Israel, das Jesus wollte. Die sollen zerstreut sein in alle Landen. Und erst der Messias, der Erlöser, bringt sie nach Hause. Und alles, was sie getan haben, die haben Land erobert, gekämpft. Es ging um ihre Existenz. Ich weiß, hätten sie Jesus anerkannt und angenommen, hätten sie das alles nicht erleiden können. Deshalb, Jesus hat nie um das Reich Israel gebeten. Die Jünger haben gefragt, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Hat er gesagt, geht euch gar nichts an. Nicht jetzt und nicht zu meiner Zeit. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein von Jerusalem, von Judäa, von Samarien bis ans Ende der Welt. Das ist Reich Gottes. Und Jesus hat sogar angekündigt, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Das ist Reich Gottes Untergang, hat er angekündigt. Weißt du, das ist manchen Frommen passt es nicht, aber ich bin kein Antisemit und habe damit auch nichts zu tun und will gegen alle Rassismus und Antirassismus und so weiter, will nichts damit zu tun haben, ich trenne mich und löse mich davon, aber ich bete, lass dieses Volk untergehen, damit du, o Herr, etwas tun kannst. Das ist meine Gratulation zum 60. Geburtstag Israels. In aller Liebe, ich gönne ihnen das Land, ich gönne ihnen ein Zuhause, ich gönne ihnen eine Heimat. Aber was da alles passiert, ist damit, und dann doch Juden zu segnen, Israel zu segnen. Weißt du, warum wir beten sollen? Herr, bekehr die Juden, dass ihnen endlich die Augen aufgehen, wen sie verworfen, wen sie abgelehnt haben. Und wenn das passiert, ist das Reich Gottes hier auf Erden. Wenn das passiert, wenn Israel Jesus Christus seinen Herrn anerkennt, haben wir das Reich Gottes nicht mehr in uns und das Reich Gottes ist nicht mehr im Himmel, das Reich Gottes ist hier auf Erden. Und erst über Israel kommt das Reich Gottes auf diese Welt. Und zwar das göttliche Israel. Und nicht das zionistische Israel. Zionismus war der Ansatz war gut. Land kaufen, in Frieden das Land einnehmen und so weiter. Die hatten schon gute Ansätze. Aber dann kamen ein paar Verrückte. Und die haben gesagt, mit Gewalt, raus, die Palästinenser, raus und so weiter. Und man hat mehr Unglück geschaffen. Und alles, was man beim Hitler gelernt hat, setzt man dort perfekt um. Ich sei erschrocken. Aber für mich gibt es nur eins, dein Reich komme. Die Angst in Jakob muss kommen, dass die Fische im Meer zittern. Und dass das Land, und ich bin überzeugt, und ich kann, wenn ihr es nicht glaubt, mir ist egal, alle Reiche dieser Welt werden zerstört. Auch das Reich Israel, das wir heute in Palästina haben, wird zerstört. Und dann wird Jesus sein Reich aufrichten. Und das neue Jerusalem wird vom Himmel kommen. Und neue Erde und neuer Himmel wird da sein. Ein neues System wird da sein. Und die Leute werden nach Jerusalem gehen und unseren Heiland begrüßen. Und Israel wird ein Segen sein für die ganze Welt, für das ganze Universum. Ihr werdet es erleben. Da wird es noch die nächste Zeit eine große Revolution kommen. Wenn sie sagen, Friede, Friede, der Herr Bush kann reisen von dort und nach drüben. Weißt du, das sind alles Friedensstifter, die noch schnell Danke irgendwie einen Nobelpreis erreichen möchten und sich verdienen möchten. Alles Quatsch. Jesus ist der Friedefürst. Und solange Israel Jesus Christus nicht anerkennt, du brauchst Israel nicht segnen. Du sollst nur beten, Herr, öffne den Kerlen die Augen, dass sie Jesus erkennen. Je mehr du sie segnest, je mehr du Geld ihnen in den Hintern schiebst und sagst, noch mehr, noch mehr, noch mehr, desto sturer bleiben sie. Desto verstockter bleiben sie. Das Reich Gottes kann nur über Israel auf diese Erde kommen. Das ist der einzige Weg. Und zwar göttliche Israel. Das Reich Gottes, durch den Segen Gottes. Weißt du, jetzt das Ding, mein, oh, Bruder Matutis. Die Welt ist todkrank. Und es gibt nur eine Heilung für diese Welt, wenn Israel Jesus Christus anerkennt. Und was Israel braucht, ist Jesus. Du brauchst Jesus, ich brauche Jesus, wir alle brauchen Jesus. Und wir sollten für die Bekehrung der Juden zu Jesus beten. Das ist unser Gebet, wofür wir beten sollten. Wir sollen ein Verlangen haben, dass die endlich zum Glauben kommen, damit das Reich Gottes hier kommt, damit die Ungerechtigkeit aufhört. Aber die produzieren noch mehr Ungerechtigkeit. Die Spannungen, wir hätten keine Spannung, wenn die nicht unten in Palästina wären. Und überall, wo die Juden hinkamen, lass uns diese Geschichte sein, Geschichte bleibt Geschichte und wir können nichts ungeschehen machen. Aber das Unglück, überall kamen Spannungen, kam Ärger, nur wegen Juden. Die hätten ein Segen sein können und nicht ein Fluch. Aber Gott hat gesagt, das Land wird euch rausspucken und ihr werdet zur Schande und zu Schmach und so weiter. Segen und Fluch, was Moses vorlegte. Sie haben das nicht angenommen, nicht kapiert. Warum? Weil sie den Pharisäern aufgesessen sind. Das gesamte Judentum, das wir heute in Palästina haben, die ganze Religion, ich meine, nicht das Volk, die Religion. Die ganze Religion ist nichts anderes als Fortsetzung des Pharisäertums. Als nur das Gesetzliche, und das alles in Babylon entstand, nicht in Israel. Alles von Babylon, babylonischer Talmud und alles, was die ganzen Traktate, die von dort kommen, die ganzen Lehrer, oder in Spanien, oder in Deutschland. Gottes Reich auf Erden wird durch Israel verwirklicht, Geschwister. Jetzt wird durch uns im Glauben in unseren Herzen verwirklicht. Aber auf dein Reich komme, das ist die Gebete der Heiligen. Wenn die Juden sich vom Judaismus lösen, dann werden sie erkennen, das waren Werke Satans. Wir haben in den Tagen in der Offenbarung auch gelesen. Und du hast meinen Namen gehalten, du hast mein Wort bewahrt und du warst treu und so weiter. Und da kommen welche aus der Schule Satans oder aus der Synagoge Satans sogar, kommen welche. Und sie werden niederfallen, auch die müssen niederfallen und erkennen, dass ich dich lieb habe. Synagoge Satans. Teufel hat, weißt du, Gott wollte mit den Juden Geschichte machen. Gott wollte mit denen ein ganz neues Kapitel der Menschheitsgeschichte schreiben. Und der Teufel kam mit diesen Pharisäern, Jesus sagte, weh, 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 ihr Pharisäer und Schriftgelehrten und so weiter. Und mit denen hat er alles verdorben, mit den Pharisäern. Und der Herr muss die ganzen Pharisäer in den Abgrund werfen, weh, ihr Pharisäer. Er muss die Juden von den Pharisäern erlösen, von dieser Gesetzestreue. Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes geworden. Und wir brauchen keine Gesetzestreue mehr. Und die Bibel sagt, und ich will euch ein fleischendes Herz geben und euch einen neuen gewissen Geist geben und aus euch neue Bürger machen und so weiter. Das ist, was Israel zum 60. Geburtstag braucht. Bekehrung. Bekehrung und nochmals Bekehrung. Wenn der Jude sich bekehrt, ich meine jetzt, Der in Palästina leben, der Israelit, wenn der sich bekehrt, das wird der Segensträger des Universums werden. Diese 144.000, 12.000 aus jedem Stamm, die werden die Heilande der Welt sein, Reich Gottes hier auf Erden. Die werden die Bibel auslegen, die werden die Bibel predigen. Da wird das Reich Gottes auf Erden sein, die Hütte Davids aufgebaut sein. Und auf das warte ich, für das bete ich, für das kämpfe ich, für das setze ich mich auch ein. Dein Reich komme. Dass die Juden sich von den ganzen alten Traditionen sich trennen. Von dem ganzen Überlieferten, was ihnen die Väter gelehrt haben. Jesus sagt, eure Alten haben das gesagt und ich sage euch das. Solange Israel in Finsternis ist, wird der Teufel die Welt regieren. Ob du es glaubst oder nicht. Wird immer Krieg und Kriegstreiberei geben. Wird es immer Unterdrückung und Ausbeutung geben. Wird es immer Spannungen auf der Welt geben. Und es wird keinen Frieden auf dieser Erde geben, solange der Jude Jesus Christus nicht anerkennt. Erst wenn Israel sich vom Judentum trennt und alles diese ganzen Nebenfolgen vom Humanismus, vom Freimaurertum sich trennen und vom Amerikanismus sich trennen, der Jude sucht immer Hilfe bei den Supermächten. Die müssen ihre Hilfe bei Gott suchen. Und nicht irgendwo bei Gott. Wenn das passiert, weißt du, Kommunismus war ein Werk des Judaismus, Kapitalismus ist ein Werk des Judaismus und so weiter. Alles Ersatz für den Glauben, anstatt den wahren anzunehmen, anstatt den lebendigen anzunehmen. Reich Gottes sind nicht soziale Zustände, ist nicht, dass jeder seinen Landfleck wieder hat oder sein Stück, sondern die Herrschaft Gottes, die Herrschaft Gottes. Nicht, wo freimaurerische Ideale verwirklicht werden, alles eins und alle Brüder und alle und so weiter und alle verbündet und alle vernetzt und so weiter. Nein, wo die Herrschaft Gottes aufgerichtet wird und nicht freimaurerische Ideale. Die Herrschaft Gottes. Paulus sagt in Römer Kapitel 1, Vers 8, dank Gott. Und wir sollten Gott danken für die Heiligen, die es überall gibt. Halleluja. Weltweit, wir sollen Gott danken. Und jetzt gehe ich in die nächste Stufe, jetzt habe ich euch genug erzählt, diese Dinge, wie das Reich Gottes kommt und so weiter. Aber ich danke Gott. Und Paulus schreibt an Römer und immer wieder, wenn er seine lieben Briefe schreibt, sagt er, ich danke Gott für die Heiligen. Ich danke Gott für die Erlösten. Ich danke für die Kinder Gottes, dass es die gibt, die Getauften, die Wiedergeborenen, die Geisterfüllten. Ich danke Gott. Das ist, wofür du beten solltest. Nicht segne Israel. Bin ich dafür. Ob es glaubst oder nicht, jetzt bist du vielleicht auch böse auf mich. Kann es sein, bleibe ruhig böse. Aber am Ende zahlt sich raus. Ich weiß, an wen ich glaube und ich weiß, was ich verkündige und ich weiß, was Gott mir gezeigt hat. Und ich weiß die Offenbarung des Herrn. Israel muss sich bekehren. Und das ist, wofür ich bete und wofür ich einkämpfe und wofür ich alles tun werde, dass sich Israel bekehrt. Und das ist ihr Segen, Bekehrung, Buße. Und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Und das ist kein gutes Zeichen. Die fallen auch an die Knie. Juden müssen in die Knie gehen und sehen, in wen sie gestochen haben. Das wird kein Lobesruhmesblatt sein. Das wird keine Lorbeere sein. Und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Da werden sie klagen an der Klagemauer. Den haben wir gekreuzigt. Den haben wir hingerichtet. Den haben wir geopfert. Petrus predigt und den habt ihr gekreuzigt. Sehen, in wen sie gestochen haben. Unseren Bruder. Unser Heiland. Und weißt du, am Kreuz von Golgatha, die Juden wollten, dass es wegkommt. Da hat Pilatus hingeschrieben, Jesus von Nazareth, König der Juden, in drei Weltsprachen. In der Sprache des Militärs, in der Sprache der Regierung und in der Sprache der Philosophie oder Wissenschaft. Hingeschrieben. Dann kommen doch die hohen Priester und sag, schreib lieber hin, er hat's gesagt. Aber weißt du was, in den Hebräischen, diesen Anfangsbuchstaben, wenn du diese Anfangsbuchstaben zusammen addierst, Jesus von Nazareth, König der Juden, dann heißt es Jahwe. Überleg einmal, was wir die gekreuzigt haben. Sie haben Gott gekreuzigt. Jahwe. Puh. So, dein Reich kommt. Ich freue mich riesig auf den Tag, wo Israel sich bekehrt. Da werden wir paradiesisch Zustand sein. Dann werde ich der Erste sein, der nach Jerusalem zu Fuß auf alle vier pilgert. Ich werde der Erste sein, denn das wird eine Stätte sein des Segens. Und das neue Jerusalem nach der Dimension, wie mir die Bibel angibt, das neue Jerusalem, weißt du, wie groß das neue Jerusalem wird? Es wird von der Spitze von der Halbinsel Sinai bis in die Türkei reichen. Und vom Mittelmeer bis nach Babylon. So riesig wird das neue Jerusalem sein. Es braucht auch bei diesen 6 Milliarden Menschen, wenn sie alle kommen wollen. Und sie werden jedes Jahr dreimal hinpilgern. Und Bruder, da werden wir nicht mehr hier zum Gottesdienst kommen. Werden wir auch keinen Gottesdienst mehr brauchen. Wir werden unser Gottesdienst in Jerusalem feiern. Wenn Israel Gott anerkennt, feiere ich meinen Gottesdienst nicht in Berlin mehr. Berlin wird nur noch so Außenstation sein, so Verwaltungsbüro, Reisebüro wird es sein für Jerusalem. Das wird Berlin sein. Wir werden nach Jerusalem pilgern und wir werden Geschenke bringen. Das ganze Jahr, was wir zusammen sammeln, wir werden für den Thron Gottes dort hinbringen. Warte, das kommt. Vielleicht erlebt deine Generation das nicht mehr, aber meine Bibel sagt, diese Generation, die das alles sieht, wird auch sehen, die Erfüllung der Worte Gottes. Ich bin begeistert. Bin begeistert. Aber lass mich noch ganz schnell ein paar Schritte weitergehen. Reich Gottes sind also nicht Suppenküchen und Wallfahrt jetzt und nach Israel da Geld schicken im Augenblick und dergleichen. Nein, die brauchen Jesus. Die brauchen Jesus und nochmals Jesus und nochmals Jesus. Aber noch ein bisschen mehr. Paulus dankt, betet, wenn er so für die Erlösten betet, für die Gläubigen jetzt betet. Und das war der Zustand damals. Das Reich Gottes ist auch nicht Zeichen und Wunder oder kirchliche Zustände oder Ökumene oder sonst was. Nein, die Herrschaft Gottes. Und Paulus dankt. Jetzt Römer Kapitel 1, Vers 8 bis 12. Aber ich lese nur aus dem Zusammenhang rausgerissen. Er dankt Gott über alles, was er von den Heiligen in Rom hört. Von den römischen Christen, was er von den römischen Christen in Rom hört. Er dankt Gott für die Heiligen. Weißt du warum? Rom war die Hauptstadt des Landes damals, des Imperiums. Und das, weißt du, in der Hauptstadt an Gott zu glauben, ist nicht leicht. Und ich sage euch eines, wenn ich so vergleiche zwischen Berlin und Hinterdupfing, wo wir herkommen, Süddeutschland. Das ist schon ein großer Unterschied. Moralischer Verfall, die Stadt ist der Sündenfuhl. Das ist ein Superstand. Großstädte sind verbrannte Erde, Einsamkeit und so weiter, kaputt alles. Und das sind Großstädte. Und in dieser Großstadt Rom gab es Heilige. Reich Gottes. Reich Gottes ist inwendig in uns jetzt. Ich bleibe noch immer bei uns, weil das so ist, solange Israel noch nicht so weit ist, solange die noch nicht die Decke von den Augen haben, solange sie noch nicht sehen sind, solange sie noch mit Blindheit geschlagen sind, muss ich noch damit mich abfinden, dass das Reich Gottes in mir drin ist und nicht woanders. Nicht in Israel. Gar nicht. Und schon gar nicht in Deutschland. Inwendig in uns. Er dankt für die Heiligen. Paulus fängt meistens seine Briefe also mit einem Dank für die Heiligen an. Heilige sind, die Gott gehören, Gottes Eigentum sind. Das Reich Gottes besteht aus Heiligen, dich und mich. Wir haben gestern gesagt, was ist ein Heiliger? Es ist eine Eigentumssache. Alles, was Gott gehört. Wenn ich Gott gehöre, gehört mein Auto Gott und es ist heilig. Mein Auto ist ein heiliges Blechle. Was Heiliges. Mein Haus ist heilig, meine Wohnung ist heilig, die Brille ist hier heilig, weil ich das benutze, weil ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin. Alles, was zum Tempel, zum Reich Gottes gehört, zu dem Reich inwendig, das ist heilig. Deine Familie ist heilig. Alles wird durch dich geheiligt. Wenn du das verstehst, dann hast du schon sehr viel verstanden. Der Glaube oder die Gläubigen in Rom, ihr Glaube ist allen in der ganzen Welt bekannt. Sie waren unter den gottlosen Götzendienern Heiden. Sie lebten im Untergrund, versammelten sich in den Katakomben. Sie waren eine Minderheit in dieser Weltstadt. Sie haben kein einfaches Leben dort unter den Heiden gehabt. Alle möglichen Schwierigkeiten waren sie ausgesetzt. Und sogar ihr Gottesdienst, man muss vorstellen, das waren die Christen. Wir haben da ein paar Briefe, ein paar Überlieferungen. Die Christen sind Atheisten. Sie haben keinen Tempel, sie haben keine Priester, sie haben keinen Altar, sie haben keine Bilder, Götzenbilder, sind Atheisten. Man hat sie als Atheisten bezeichnet. Christen, ich muss vorstellen, du läufst als Atheist rum, wenn du an Jesus glaubst. Kein Tempel, kein Götzen, kein Opfer, kein Altar, kein Heiligtum, kein Schrein, nichts. Das sind Heilige. Und Paulus dankt ihnen für ihre Treue und ihre Tapferkeit. Er dankt Gott. Er dankt Gott für ihre Treue und Tapferkeit, für ihre Hingabe, für ihr Zeugnis, für ihren Einfluss unter den Christen dort und in der Stadt, ihren Einfluss, sie sind Salz und Licht. Und Vers 9, Römer 1, Vers 9, er gedenkt ihrer immer wieder, wenn er betet, seine Gedanken sind immer bei denen, diese Selbsthingabe, wie sie da dort praktizieren. Paulus hat selbst nachher später dort im Kolosseum mit den wilden Tieren gekämpft, Petrus wahrscheinlich auch. Diese großen Glaubenskämpfe, wie viel Blut ist da geflossen. Er dankt Gott für diese Heiligen dort, für die Märtyrer, für die, die sich geweigert haben, den Kaiser anzubeten, als Götzen, als Sohn Gottes, die sich geweigert haben, das Heidentum zu praktizieren, die ihr Leben nicht wert geachtet haben. Wir danken Gott für diese Heiligen, die ihr Leben lebten, Reich Gottes. Paulus dankt. Behalte nur dieses Stichwort, Paulus dankt. Ich komme nachher noch darauf zurück. Paulus dankt. Das Reich Gottes wird gebaut durch geistliche Gaben, durch den Heiligen Geist, ihr Lieben. Wie wird das Reich Gottes gebaut? Zuerst mal das Danke, behalte das Stichwort nur Danke. Ich brauche nämlich noch einen guten Schluss nachher. Das Reich Gottes wird mit geistlichen Gaben gebaut, nicht mit menschlichen Gaben und nicht mit menschlichen Mitteln. Das Reich Gottes wird durch Offenbarung gebaut, durch himmlische Erleuchtung, durch himmlische Erkenntnis. Also wird durch das Wirken des Geistes gebaut, so wird das Reich Gottes gebaut, damit es nicht auf Menschenweisheit beruht. Dein Reich komme. Du bekommst von Gott immer den Schlüssel zu der regelrechten Kammer oder der wichtigen Kammer. Und weißt du, es wird nicht mit Menschenmacht gebaut und auch nicht mit Waffengewalt. Weißt du, Petrus hat versucht und was ist passiert? Ein Ohr abgehauen. Da sind die Fetzen geflogen. Wenn man mit eigener Macht versucht, Reich Gottes zu bauen, fliegen Fetzen. Und Paulus preist den Korintherbrief wieder weiter. Kapitel 1, Vers 4 bis 8, er preist den Glauben der Heiligen in Korinth. Und Geschwister, wenn ich die Heiligen in Korinth anschaue, ich schäme mich, dass es überhaupt heilig, dass die auch als Heilige genannt werden. Paulus sagt, was bei euch passiert, weiß die Welt nicht einmal. Und er schreibt, an die Heiligen zu Korinth. Die Korinther waren verrückte Charismatiker. Die haben so viele Probleme gehabt. Weißt du, wenn wir ersten Korintherbrief nicht in der Bibel hätten, hätten wir heute weniger Probleme in der Kirche. In der Geschichte, der Kirchengeschichte. Aber ihre Probleme haben sie da auf die gesamte Christenheit übertragen. Und die Christen, das sind die Probleme der Christen, was die Korinther hatten. War eine Problemgemeinde. Ich möchte in dieser Korinthergemeinde kein Pastor sein, was wie die waren, wie dazugeht. Unanständig. Wild durcheinander. Die haben verwechselt Abendmahl und Suppenküche. Die haben alles durcheinander gebracht, die Lieben. Und am Schluss wissen sie nicht mehr, Männlein, Weiblein zu unterscheiden. Da muss Paulus denen einen Kopftuch anbefehlen und den anderen einen Hut vielleicht oder nichts. Weißt du, die sind total verdreht. Und an die Heiligen zu Korinth. Gott, wie kann man die Kerle dort heilig nennen? An die Heiligen zu Korinth. Okay, aber jetzt lass mal. Du musst lernen, mit der ganzen Fülle Gottes umzugehen. Also auch mit diesen bunten, farbigen Völkchen des Herrn. Die Kraft Gottes kommt und die Kraft Gottes wirkt und der Herr vergisst die Seine nicht und der Herr lässt die Seine nicht in den Stich und der Herr bringt die Seine durch. Paulus dankt für die lieben Geschwister dort und er bittet um Beistand des Geistes und Herr, schütze sie und helf ihnen und so weiter. Epheser Kapitel 6, Vers 18, vergesst nicht das Gebet und die Frage ist, welches Gebet? Vater unser, gewiss, aber zu der Zeit ist Vater unser nicht mehr so stark gebetet worden, sondern vielmehr andere Gebete. Das Geist des Herrn gibt uns Freimut und Freudigkeit zu bekennen. Und vergiss das Gebet nicht. Das Gebet des Reiches Gottes, dein Reich komme. Und dann sagt er, vergiss nicht zu beten für alle Heiligen. Vergiss nicht und für mich, damit das Evangelium laufe. Kann ja auch sagen, betet für Pastor Matutis. Der braucht es auch. Und betet für mich und vergiss nicht zu beten für alle Heiligen. Auch die Korinther da, die noch nicht so heilig waren, die noch nicht so vollendet waren und die noch nicht so vollkommen sind. Und wir sind noch nicht vollendet und deshalb können wir jetzt schon heilig nennen, weil wir zu Gott gehören durch die Taufe. Halleluja. Ich gehöre zu Gott. Vergiss nicht zu beten. Jemand hat ein Gebet gesprochen, das ist ein altes Gebet, sehr alt schon. Gott, ich danke dir für all das, was du schon getan hast. Ich werde nicht warten, bis ich alle Resultate habe. Ich danke dir für all dein Wirken in der Vergangenheit, an all den Heiligen, an all den Erlösten. Ich danke dir, was du alles schon für sie getan hast. Ich betone nur, ich danke Gott für alles, was du für sie vor 2000 Jahren, vor 1500 Jahren, vor 500 Jahren, vor 200 Jahren, vor 100 Jahren getan hast. Dann schreibt er weiter, ich danke dir für alles, was du schon getan hast für sie. Und ich danke dir, was sie alles für dich schon vollbracht haben. Hast du schon gedankt für die Heiligen, die schon so viel für dich vollbracht haben? Du wärst heute Morgen nicht hier, wenn es nicht irgendwann Heilige gegeben hätte. Menschen, die sich Gott hingegeben haben. Menschen, die Gott geliebt haben. Menschen, die für Gott gestorben sind. Menschen, die für Gott, aber auch für dich, für deine Freiheit, Redefreiheit, Pressefreiheit, Glaubensfreiheit, all das, wenn die nicht gekämpft hätten, Heilige, ich danke dir. Ohne sie wären wir nie das, was wir geworden sind, ohne sie. Vergiss nicht zu danken. Und ich habe, als ich das so gelesen habe und hier vergesst das Gebet nicht, vergesst Gott nicht, für die tapferen Menschen zu danken. Und die gab es in der Geschichte, diese Heiligen. Wir haben die vergessen vielleicht. Katholiken beten die Heiligen an, du musst sie nicht anbeten, sondern du kannst Gott danken, dass es dir gegeben hat. Hätte sie nicht gegeben, wärst du heute Morgen nicht hier. Hör mir zu. Und Gott hat mir eine Offenbarung gegeben über das Reich Gottes. Wir haben eine Wolke von Zeugen, Hebräer 11. Ohne diese Wolke von Zeugen wärst du nie hier. Vergiss nicht, für die Gläubigen zu danken. Und wir sollten für die Gläubigen danken, für die Gläubigen in Israel jetzt danken, besonders, dass dort noch messianische Juden sind und die haben keinen leichten Stand. Lass uns Gott danken für die Menschen, die dort in aller Schwachheit Zeugen Jesu Christi sind und bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Das sind nur eine Handvoll. Aber lass uns Gott danken. Israel könnte sich nie bekehren, wenn diese Zeugen nicht da wären. Lass uns Gott danken für die Zeugen auch in Berlin, Zeugen Jesu Christi. Vergesst nicht, für die zu danken, die für euch gelitten haben, die dir die Freiheit erkämpft haben, die dir das Wort Gottes gebracht haben, die bei dir angeklopft haben, die dich nachts besucht haben, die dich durchgebetet haben, die euch in der Kraft Gottes gedient haben, nicht in ihrer Kraft, sondern in der Schwachheit, die kamen zu euch und brachten euch Jesus Christus, den Herrn und Retter. Fang an, Gott für die zu danken, die sich hingegeben haben, damit du zum Glauben kommen konntest. Die für dich vielleicht gestorben sind, damit du leben kannst. Die dich durchgebetet haben. Weißt du, Gott hat mir gesagt, wir danken viel zu viel für Jesus. Oh Jesus, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Und Gott Vater, weißt du, ist es in Ordnung, dass du für Gott dankst? Aber hast du schon deinen Bruder, deiner Schwester gedankt? Hast du den Heiligen gedankt, die für dich gebetet haben? Ohne die wärst du gar nicht hier. hättest Jesus gar nicht begriffen, wüsstest gar nicht mal, wer Jesus ist. Hast du schon gedankt, und jetzt komme ich noch zu einem Punkt, hast du schon Gott gedankt, dass Israel durch so eine Schmach und Schande gehen musste und gegangen ist und so weiter und den Namen Gottes nicht verleugnet hat, bis Jesus Christus gekommen ist. Ohne Israel hätte Jesus nie und nimmer kommen können in diese Welt. Wenn dieses Volk Gott vorher aufgegeben hätte, hätten wir alle einpacken können mit unserem Herrn Jesus. Sie sind gefallen. Sie haben versagt. Aber hast du schon gedankt für die Menschen, die wegen dir gefallen sind? Die wegen dir schwach geworden sind? Die wegen dir womöglich Gott verleugnet haben? Und Paulus sagt, Herr, nimm mich lieber weg, auf dass meine Brüder gerettet werden. Verstehen wir diese Zusammenhänge? Ist es ein bisschen mehr als nur Halleluja sagen? Hast du schon Gott gedankt? Hast du schon Gott gedankt, dass so viel Dummheit in der Welt passierte, ohne die du gar nicht zum Glauben gekommen wärst? Irgendjemand musste da kommen durch irgendetwas und auf der Straße verteilte Traktate. Hast du schon Gott gedankt, dass irgendjemand kam und dir das Wort Gottes gelehrt hat? Vergesst nicht zu danken für alle Gläubigen, schreibt Paulus. Vergiss nicht zu danken, das ist Reich Gottes. Vers 19, und betet auch für mich, dass ich die Botschaft verkündigen und das Geheimnis ungehindert bekannt machen kann, dass die unverhüllte Nachricht zu euch kommt. Betet darum, dass ich frei und offen verkündigen kann. Wenn du betest, dein Reich komme. Weißt du, du musst dieses Gebet sprechen, zuerst mal Dankegebet. Weißt du, das ist so wichtig, wenn du das nicht kannst, dieses Gebet richtig zu sprechen, dann kann das Reich Gottes gar nicht rüberkommen. Wenn du betest, dein Reich komme, dann musst du sagen, mein Reich gehe, mein Ego gehe, meine Undankbarkeit gehe, mein Bettlertum gehe. Ich, Herr, ich möchte gesegnet werden, ich möchte in den Himmel kommen, ich möchte ins Reich Gottes kommen. Geh, Reich Gottes muss kommen und dein Reich muss gehen. Deine Reiche müssen vergehen und zergehen. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen, damit das Reich Gottes mitten unter uns sein kann und Boden gewinnen kann und Wurzeln schlagen kann. Jesaja 66, noch ganz schnell, habt ein bisschen Geduld mit mir. Ich muss nämlich, sonst habt ihr nur eine halbe Wahrheit gehört. Und mit einer halben Wahrheit kommt man nicht weit. Das ist eine halbe Lüge dann, eine halbe Wahrheit. Jesaja 66, Vers 10 und folgende Verse. Wenn ihr das seht, wird euer Herz sich freuen und ihr werdet aufblühen wie frisches Gras. So offenbart sich die Hand des Herrn an seinen Knechten, aber seine Feinde wird er bedrohen. Ja, seht, der Herr kommt wie das Feuer heran. Wie der Sturm wird sein Wagen mit dem glühenden Zorn Gottes mit Vergeltung kommen, um Gericht zu üben mit feurigen Flammen, die ihn hassen. Gott kommt. Du siehst, das Reich Gottes kommt, bricht an. Die Reiche dieser Welt zerbröckeln mehr und mehr. Guck mal, in diesem letzten Jahrhundert, wie viele Königreiche sind vergangen? Wo ist das italienische Reich, spanische Reich? Ja, die haben noch König, aber das sind alles nur Marionetten. England, auch nur eine Marionette. Schweden, auch nur Marionette. Aber all diese Reiche, Präsidenten kamen da aus dem Volk. Eigentlich manchmal kamen Leute an die Macht, die nicht einmal lesen und schreiben richtig konnten. Denk unser Herr Fischer. Heute gibt es sich als Professor groß raus, aber die einzige Prüfung, die Herr Fischer verstanden hat, Joschka Fischer, war Führerscheinprüfung. Und diese regieren unser Volk und die Könige, alle futsch, alle Königreiche, fast alle, Zar ist gestürzt, deutsche Kaiser hat abgedankt, alle Königreiche. Hier zerbrechen, die bröckeln ja alle. Das Reich Gottes gedeiht und wächst. Jesus unterwirft sich die unsichtbare Welt. Und Stück für Stück auch die sichtbare Welt mehr und mehr. Die triumphierende Gemeinde kämpft ums Überleben, aber es überlebt. Und dann Offenbarung 19 liest man, danach hörte ich eine große Stimme vieler Scharen im Himmel, die sprachen, Halleluja, Heil und Herrlichkeit und Kraft sind unseres Gottes, denn wahrhaftig gerecht sind deine Gerichte. Und du hast diese große Hure und so weiter, die Unzucht getrieben hat von einem Ende der Welt zum anderen und das Blut der Heiligen gesoffen hat und so weiter. Die hast du gestürzt. Wir sehen in der Offenbarung die Vollendung und sie sprachen Amen, Halleluja. Und eine Stimme ging aus vom Thron und sagt, lobet Gott alle seine Knechte. Wir sollen Gott loben, alle seine Knechte. Wir sollen Gott preisen für das, was Gott schon in der Geschichte getan hat. Wir haben kein Heidentum. Wenn Leute zu mir heute kommen und sagen, wir leben im Heidentum, Quatsch, es gibt kein Heidentum mehr. Das Heidentum ist durch die Christianisierung schon längst überholt. Was wir jetzt kriegen und was wir jetzt haben, ist Antichristentum. Das Heidentum ist passé. Wir werden kein Heidentum mehr kriegen. Du musst auf Heidentum gar nicht mehr warten. In keinem Volk, in keiner Nation. Antichristentum. Das ist. Wir sind durch die Christianisierung, durch die Islamisierung und so weiter, wir sind religiös, wir sind keine Heiden mehr. Es gibt keine Heiden mehr. Nirgendwo, kaum noch. So, Johannes bezeugt, ich sah ein weißes Pferd, Offenbarung 6, Vers 1. Ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und richtet und streitet mit Gerechtigkeit. In der Zeit der Ungerechtigkeit. Kapitel 6, gewaltige Botschaft. Und ich sah das Lamm, eines der sieben Siegel auftun und so weiter. Und ich hörte mit Donnerstimme, und du siehst, das Lamm siegt. Der Herr siegt. Das Reich Gottes bricht an. Unterschwellig versteckt. Jesus, der große Eroberer, bricht auf. Und es ist ein anderer Jesus, als die Welt bisher kannte. Ein Herr, siegreich, glorreich. Und die Apostel geben Zeugnis von der Auferstehung des Herrn. Die haben nicht erzählt, unser Heiland ist tot. Nein, er lebt, er lebt, er lebt. Und ich habe neulich aus der Ostkirche einen Bericht gelesen. Und die Christen in der Ostkirche, wo alles unterdrückt, verfolgt und Untergrundkirche war, die haben einen Satz gebracht. Wir sagen als Deutsche hier, Jesus siegt. Und weißt du, was die gesagt haben? Jesus hilft. Jesus hilft. Halleluja. Jesus hilft. So haben die sich gegrüßt. Nicht guten Tag und gute Nacht und auf Wiedersehen. Jesus hilft. Jesus kommt. Als Lübcke hier unser Bundespräsident mal abdankte und alle mussten irgendwo abdanken, dann hat er einen Satz geprägt, das habe ich mir gemerkt, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Und wenn alle Herren dieser Welt gegangen sind und kein Herr mehr existiert und kein Herrn mehr gibt, dann wird unser Herr kommen. Dann wird er kommen, wenn wir keinen Herrn mehr haben. Der lebt. Aus Hohelied noch ganz schnell ein paar Gedanken nur. Hohelied 6. Wir sehen schon das Morgenrot der Welterlösung. Es dämmert schon. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Du spürst jetzt, wir werden heute Abend mehr davon hören. Wir sehen schon das Morgenrot. Ein Silberstreif am Horizont. Da ist noch keine Sonne da, aber ein Silberstreif am Horizont. Und da heißt es im Hohelied Kapitel 6, wer ist das, die hervorbricht wie die Morgenröte? Wer ist das, die hervorbricht wie die Morgenröte? Wer ist das? Wer leuchtet so schön wie das Morgenrot, so hell wie der Mond, wie die Sonne strahlt, so verwirrend wie die Bilder im Sand? Wer ist das, der da kommt? Und Jesaja 58, Vers 8 sagt, dein Licht wird hervorbrechen wie die Morgenröte. Gemeinde Jesu, liebe Gläubigen, wir haben eine Chance. Wer ist das? Sind die Gläubigen. Dein Licht wird hervorbrechen wie die Morgenröte. Unaufhaltsam. Die Leute können fluchen, so viel sie wollen. Die können wedeln, so viel sie wollen. Die können Nein sagen, wie sie wollen. Auch was Israel anbelangt. Da können die Juden sagen, was sie wollen. Die orthodoxen Juden meine ich insbesondere. Und so weiter. Da können sie Gesetze erlassen, was sie wollen. Es wird hervorbrechen, der da kommen soll. Und nicht verhindern. Niemand wird es verhindern können. Und plötzlich wird es sein, wenn der Letzte sich bekehrt hier auf dieser Erde von den Nationen und aus den Völkern und so weiter, die fürs ewige Leben bestimmt sind, dann wird sich Gott zu Israel wenden und sagt, und jetzt Burschen, jetzt seid ihr mal dran. Seid lange genug in der Wüste gewesen. Jetzt müsst ihr mal glauben. Wer ist das, der so hervorbricht wie die Morgenröte? Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. Dein Reich komme. Und jetzt ist es da. Und jetzt heißt es für uns, ausleben, voll ausleben, das Reich Gottes, alle Register ziehen und sich nicht schämen am Reich Gottes. Die Reiche dieser Welt vergehen. Und das ist schon so viel gesehen. Guck mal, die ganzen Religionen beim Abdanken, Gewerkschaften beim Abdanken, alle Großorganisationen beim Abdanken, alles dankt ab. Und du dankst, dein Reich kommt, Herr. Und ich danke dir für die Heiligen. Lass uns aufstehen und lass uns für die Heiligen danken. Lass uns für die Erlösten danken, dass sie unter uns noch gibt, dass die Erlösten noch existieren, dass es in Israel noch Gläubige gibt, die an Jesus glauben und Jesus proklamieren und sich nicht schämen und sich lieber peinigen und verleumden und verachten lassen und diskriminieren lassen. Danke Gott für die Menschen, die die Schmach Christi tragen. Halleluja. ganz besonders in Israel. Ich möchte heute Morgen zum 60. Geburtstag Israels einfach sagen, ich danke Gott, ich danke meinem Herrn für die Gläubigen in Israel. Lass uns zusammen sagen, Vater, ich danke dir für die Gläubigen in Israel, die die Treue zu Jesus halten. Segne sie! Oh, wir sollten sie segnen heute Morgen. Diese Geschwister brauchen unseren Segen, unsere Kraft und unsere Stärkung, unsere Unterstützung. So wie wir für die Kranken im Krankenhaus beten, so sollten wir für diese Geschwister drüben beten. Halleluja. Vater, ich segne diese Geschwister. Und ich danke dir auch für alle Heiligen unter uns. Ich danke dir, die Heiligen, die ihr Leben geopfert haben, für all die Märtyrer, die aus Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Wir werden heute keine christliche Kirche. Wir werden heute alle noch Heiden und im tiefsten Heidentum, wenn du, o Herr Jesus, nicht Menschen willig gemacht hättest, ihr Leben hinzuschmeißen und sie sagen, Herr, du bist mir wichtiger. Du bist mir wertvoller als Gold. Du bist mir wertvoller als Silber und Materiale und so weiter. Ich danke Gott für die ganzen Ordensbrüder. Geschwister, auch das ist so wichtig. Danke Gott für die Menschen, die einfach gesagt haben, wir studieren das Wort Gottes, wir vergessen alles, wir verzichten auf alles, wir bringen Opfer, damit das Wort Gottes laufe. Danke Gott für all die Prediger, die dir das Evangelium gebracht haben. Manche Leute, die haben sich die Bibeln eingenäht und haben die Bibeln geschmuggelt. Ich danke Gott für alle Bibelschmuggler, die das Wort Gottes zu den Völkern und Nationen gebracht haben. Ich danke Gott für die Missionare. Ich denke ganz besonders an die Auka-Missionare, die landen in Südamerika und können nichts erreichen. Die werden erstochen von den Wilden und so weiter. Aber der Same der Märtyrer. Und später passiert das, der Tag, dass die Frau eines der Männer, die dort ermordet worden sind, hingegangen ist und das Evangelium gebracht hat, diesen Stämmen, den Auka-Stämmen in Südamerika. Weißt du, wir sehen vielleicht vieles nicht, aber ich danke Gott für die vielen, vielen Zeugen, die ihr Leben einfach hingeschmissen haben. Und wisst ihr, was mit den Auka-Missionaren passiert ist? Diese 5 Männer, die starben. Alles Ehemänner, alles Familien, die Familien hatten, die starben. Und man sagte, ist sinnlos. Kann man so sinnlos sein, zu den wilden Heiden gehen und den wilden Heiden dort im Dschungel Amazonas das Evangelium bringen? Doch. Und weißt du, was passiert ist? Ihr Zeugnis ging um die Welt. Und mehr als 1000 Männer und Frauen haben sich gemeldet bei den Wycliffe-Bibelübersetzer. Wir gehen, die 5 starben, aber wir gehen an ihrer Stätte. Ihr Beispiel hat die Leute herausgefordert. Und ich danke Gott für all die Heiligen, deren Leben beispielhaft waren, die ihr Leben geopfert haben und tausende andere mobil gemacht haben. Sie haben das nicht erlebt, dass eines ihrer der Wilden sich bekehrte, aber tausende andere sind gegangen und haben bekehrt, weltweit. Was glaubst du, gerade durch diese Wycliffe-Bibelübersetzer sind tausende Bibelübersetzungen zustande gekommen. Mir schrieb eine Schwester aus Tschad dieser Tage, endlich ist das Alte und Neue Testament fertig. Endlich. Endlich. Und wir unterstützen sie schon über 20 Jahre. 20 Jahre hat sie dort gearbeitet. Endlich ist das Neue Testament und Alte Testament fertig. Hat sie dieser Tage diese gute Nachricht gebracht. Endlich. Aber wie viel Opfer hat sie gebracht? Was haben die Leute gelitten? Vater, ich danke dir. Lass uns Gott nochmals preisen. Ich denke, wir haben so viel Grund, die für uns gebetet haben. Du kannst für die Männer und Frauen, die dir Heilung und Befreiung und Erlösung gebracht haben, Danke sagen. Danke Gott für die Heiligen, die von Gott besonders sich benutzen ließen, die hingegangen sind und dir gedient haben und uns gedient haben, die in der Vergangenheit hier Generationen gedient haben. Wir ernten das, was andere gesät haben. Weißt du, wir denken, wir sind die großen Helden. Du, wir sind nicht die großen Helden. Hunderte und Tausende vor uns, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende haben vor uns gesät und gearbeitet und wir ernten jetzt diese Frucht, ihre Gebete. Was glaubst du, was Leute für Berlin gebetet haben und wir ernten jetzt. Und ich danke Gott für die vielen Gebete, die für Berlin gesprochen worden sind. Und ich danke Gott für die vielen Gebete, die jetzt im Augenblick für Berlin gesprochen werden, überall auf der Welt. Wir haben so viele Freunde, die für uns beten. Auch jetzt für diese Evangelisation mit unserem Bruder aus Nigeria, die beten. Und unsere indischen Geschwister, du glaubst gar nicht, was für ein Herz die Inder sind. Inder sind ein Volk der Beter und Faster. Die können beten und fasten. Und die fasten und beten für Berlin. Und du denkst mir manchmal, warum geht das alles so spielend? Warum geht das Leben so leicht? Warum haben wir keine so große Anfechtung? Warum läuft es? Warum rotiert das alles? Weil Leute irgendwo für dich und mich beten. Ich danke Gott. Paulus dankt für die Römer dir für die Gemeinde in Rom. Vater, ich danke dir für die vielen Geschwister, die heute für uns in die Bresche springen und gesprungen sind. Oh, Halleluja, Herr. Die haben gar nicht gewusst, dass es uns geben wird. Aber die Verheißung gilt euch und euren Kindern, so viel wie der Herr herzurufen wird. Das ist dein Wort heute Morgen. Herr Jesus, und ich danke dir für diesen Morgen. Und du möchtest, dass wir das alles, was wir gehört haben, verstehen und in einem guten Herzen bewahren. Amen.